Ein ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen. Hier seid ihr ganz richtig und zwar im Runner's World Podcast. Es ist Juli und damit ist es Sommer. Ihr wisst alle, dass es kein schlechtes Laufwetter gibt, aber so ein paar Sachen sollte man dann doch beachten, wenn die Temperaturen sehr hoch sind. Deswegen dreht sich diese Podcast-Folge genau darum, nämlich ums Laufen bei Sommerwetter und vor allem um die richtige Ausrüstung dabei. Pia und Urs haben sich darüber unterhalten und das Gespräch könnt ihr euch jetzt anhören und vielleicht ja noch den einen oder anderen Tipp daraus mitnehmen. Mein Name ist Ela Wildner und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
Heute begrüßen wir euch zum Runner's World Podcast. Hallo, wir, das sind hier meine Kollegin Pia.
Hallo.
Hallo und ich bin Urs aus der Runner's World Redaktion. Ja, wir haben heute, Pia, das herrliche, schöne Thema Sommer. Und da wir den Runner's World Podcast machen, heißt das Thema natürlich Laufen im Sommer. Und speziell gehen wir heute ein bisschen auf die Laufbekleidung und die Laufausrüstung ein. Pia, was bist du eigentlich ein Typ? Bist du eher der Sommerlauftyp oder der Winterlauftyp?
Also ich bin ehrlich gesagt eher der Winterlauftyp. Bei mir geht das Laufen im Sommer immer ganz stark zurück, weil ich das mit der Hitze dann doch irgendwie sehr ungerne mache und wenn dann entweder sehr früh morgens oder dann eben erst spät abends laufen gehe. Und deswegen ist mein Laufhigh eigentlich immer eher im Winter. Aber trotzdem ist es natürlich mal schön, wenn es im Sommer ein bisschen mildere Temperaturen sind, bei der Sonne dann doch eine Runde zu drehen.
Ich bin jetzt direkt ehrlich gesagt ein bisschen baff, weil ich hätte eine andere Antwort erwartet. Pia, du hast auch letztes Jahr in Spanien gelebt.
Ja, und da ist mein Laufen dann auch wieder zurückgegangen.
Ach echt?
Weil mir das zu warm war, ja, tatsächlich.
Ah, okay. Bist du dann gar nicht gelaufen oder morgens,
doch,
abends?
Doch, schon. Bin dann schon gelaufen, bin dann aber eher morgens und abends gelaufen, weil ich finde das irgendwie angenehmer. Ich habe auch dann bei der Hitze meistens mit Kreislauf irgendwie ein bisschen Probleme. Okay. Und dann kann ich einfach nicht das leisten, was ich leisten könnte, wenn es ein bisschen kühler wäre. Und dann wurmt mich das und dann laufe ich lieber direkt, wenn es ein bisschen frischer ist.
Da sind wir jetzt schon direkt bei unseren ultimativen Tipps eigentlich, ne? So den Lauftipps, die wir, was man beim Laufen im Sommer beachten sollte, weil es geht ja natürlich nicht nur ums Thema Bekleidung, sondern um die allgemeinen aktuellen Tipps, die man so geben kann. Weil Laufen, du sagtest jetzt eben, brachtest eben schon die Tageszeiten ins Spiel, ne? Das ist dann im Sommer, glaube ich, gerade die Frage. Und du stellst das tatsächlich um, ja?
Ja.
Die Zeiten.
Also ich laufe eigentlich auch ganz gerne mal so in der Mittagspause, ja, dann aber im Winter. Und im Sommer dann am liebsten abends, wenn es dann langsam wieder so ein bisschen abkühlt. Ja, und du so?
Also derzeit, ich meine, wir sind jetzt mitten im Sommer hier. Ja. Wir hatten letzte Woche hier den bislang heißesten Tag des Jahres, Klammer auf, an dem ich übrigens mittags gelaufen bin, Klammer zu. Das ist jetzt schwer zu sagen. Also mir macht das die Hitze nicht so viel aus, wenn ich nicht so eine lange Laufdauer habe. Also wir haben ja hier in der Redaktion so eine Standardlaufrunde, die geht einmal um die Außenalster, sind gut 7 Kilometer und das ist dann halt nicht so lange. Und da die Strecke über weite Strecken tatsächlich auch im Schatten verläuft, laufe ich tatsächlich gerne mal auch in der Hitze. Also natürlich dann nicht als Tempolauf, sondern so als normaler Jogginglauf, im ruhigen Dauerlauftempo. Aber ich mag das tatsächlich ganz gerne. Auch wenn ich natürlich dazu sagen muss, danach muss man dann irgendwie, braucht man eine Zeit lang, um abzukühlen und dann geht man erstmal duschen und so. Also da haben wir natürlich hier ein bisschen Privileg bei der Runner's World Redaktion, dass wir dann mittags nach dem Lauf dann hier duschen können und erstmal abkühlen können und so. Und dass wir in der Runner's World Redaktion mit Laufbekleidung sowieso nicht auffallen. Also insofern ist das natürlich schon eine Sondersituation. Aber ich wäre sonst auch bei dir. Ich würde sonst auch eher morgens dann laufen. Also weil diese morgendliche Kühle und tatsächlich finde ich auch die Morgenstimmung so im Sommer sehr angenehm, sehr schön. Also ich stelle mir gerne auch mal tatsächlich ganz früh den Wecker, um morgens dann zu laufen, wenn noch nichts los ist und wenn man dann durch den Wald läuft, durch einen Park oder irgendwo, dann ist das so eine ganz besondere Sommerfeeling eigentlich für mich.
Ja, wir haben ja auch das Glück, dass es dann lange hell ist und morgens eben auch schon früh hell wird und dann fällt es auch ein bisschen leichter, um 6 oder 7 vielleicht aufzustehen und eine Runde laufen zu gehen, als im Winter, wo es dann noch dunkel und kalt ist.
Genau. Was war das, die heißeste Temperatur, wo du gelaufen bist, Pia?
Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Es war wahrscheinlich letztes Jahr in Spanien, auf jeden Fall. Und ich habe es natürlich auch nicht immer geschafft, abends zu laufen. Ich laufe dann auch mal mittags, wenn ich laufen gehen will und Zeit habe. Und da waren schon dann ja immer so 35 Grad oder so und an die 40. Aber das dann nur eine ganz langsame und eher kürzere Runde dann bei den Temperaturen.
Also ich muss, können wir nachher nochmal drauf kommen, aber ich muss beim Laufen im Sommer natürlich immer ans Beispiel denken. Wir haben früher immer eine Reise gemacht, eine Runner's World Reise zum Tahiti Marathon. Also okay. Wir sind nach Tahiti gereist in die Südsee, waren dort nahe des, also mitten im Pazifik und nahe des Äquators und da auf einer der Hauptinseln Moorea, da gab es und gibt es diesen Moorea Marathon und der Marathon ist, da sind wir also auch gleich beim Thema, ähnlich wie wir das eben beschrieben haben, der startet morgens damals um 4.30 Uhr. Also musste man mitten in der Nacht aufstehen und ist dann morgens da losgelaufen, in der Dunkelheit tatsächlich noch, da war die Sonne noch nicht aufgegangen. Aber das hatte auch Sinn, ne? Also gerade in Äquatornähe da zu laufen, das ist natürlich, wenn da die Sonne rauskommt, dann richtig heiß, ne?
Ja.
Und aber das war genau der Punkt, dass man da eben dann die kühleren Sommer Morgenstunden noch ausgenutzt hat und da die Kühle des Morgens genutzt hat, um den Großteil der Marathondistanz zu absolvieren. Und ich weiß noch, das war so ein Erlebnis, da kam man tatsächlich dann um eine Rechtskurve, das ist eine Vulkaninsel, war also ein großer Vulkankrater und man sah dann schon, wenn man sich dieser Kurve annäherte, wenn ich jetzt um die Kurve rumkomme, dann laufe ich in der Sonne. Mhm. Und das war also innerhalb von 10 Metern dann ein Temperaturunterschied von gefühlt über 20 Grad, weil sobald dort die Sonne über den Horizont hinauskam und man dann also in dieses grelle Sonnenmorgenlicht hineinlief, war es also so warm und dann ist man also kurze Zeit später dann auch viel, viel langsamer geworden, weil es eben tatsächlich zu warm war zum Laufen dann. War man also besser bedient, wenn man also früh im Ziel war.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch nicht ungefährlich, im Warmen zu laufen und gerade bei unseren Temperaturen geht's vielleicht noch, aber gerade so in der Mittagshitze, wir haben eben schon gesprochen mit der UV-Strahlung, die dann natürlich mittags voll. Auch am höchsten ist, die Hitze mit Kreislauf, da haben ja manche dann irgendwie auch Probleme. Dehydration ist natürlich auch mittags mit der starken Sonne mehr als zum Beispiel morgens oder abends. Das muss man natürlich dann auch bedenken, wenn man im Sommer losläuft.
Voll, also das kann ich nur unterstützen und das unterschätzen wir Läuferinnen und Läufer häufig sogar mal, weil wir es gewohnt sind zu laufen und unseren Kreislauf zu belasten. Aber wie sehr die Hitze den Kreislauf zusätzlich belastet, das unterschätzt man doch gerne mal. Sieht man dann häufig eher so an den Passanten im Umfeld, in der Stadt oder so, wie die dann unter der Hitze leiden und wie anstrengend das für die Leute ist. Aber das wirkt natürlich genauso auch für uns. Und man darf immer nicht vergessen, ne? Also der Körper arbeitet mehr dagegen, die Hitze loszuwerden, als dass er Energie aufwendet, um für den Vortrieb zu sorgen. Ne? Also der Körper ist, so banal mal gesprochen, eigentlich ein Wärmekraftwerk. Ne? Es geht hauptsächlich dann im Sommer darum, die Wärme aus dem Körper rauszukriegen. Und das kostet tatsächlich viel Energie.
Mhm. Und da sind dann auch ruhigere, langsamere Einheiten dann besser, als wenn man den Körper von 0 auf 100, den Kreislauf so stark pusht, nach oben bringt und der dann noch mehr dagegen anarbeiten muss, sich ganz schnell klar. Wieder runterzukühlen.
Ja, ja. Und der andere Aspekt, den kann ich nur unterstreichen als heller Hauttyp, der ich bin, die Sonnenbrandgefahr ist halt extrem groß, ne? Oder auch das, was so kurz davor ist, ne? Wo man also immer denkt, so, ach, ich laufe ja nicht so lange, geht auch ohne UV-Schutz, geht's eben nicht, ne? Also da muss man, oder da haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren sehr viel gelernt. Also da war man früher sehr viel unvorsichtiger und risikofreudiger, was wirklich keinen Sinn macht.
Mhm. Da gibt's ja auch diverse gute Sonnencremes mittlerweile, die auch sehr schweißresistent sind und deswegen gut für den Sport geeignet, die man da irgendwie auf jeden Fall nutzen sollte.
Tatsächlich habe ich da in dieser Sommersaison wieder ganz neu dazugelernt, weil ich habe Sonnencremes schon immer genommen. Wie gesagt, ich bin noch ein heller Typ. Aber tatsächlich nie sehr gerne, weil die halt so auch so fetten oder auftragen und auch so die Poren so verkleben. Ne? Also tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, oder hat man, kennen ja andere auch, so das Gefühl, dass durch die Sonnencreme es einem noch wärmer wird, ne? Dass man weniger schwitzt. Aber auch da sind die Mittel sehr viel besser und moderner geworden. Und da habe ich dieses ja auch neue Mittel kennengelernt, die sehr viel besser wirken, sehr viel besser einziehen und auch tatsächlich sehr viel länger halten. Und das, da kann ich nur auch dazu raten, da ruhig mal zu experimentieren, weil es gibt halt sehr unterschiedliche Hauttypen und die Cremes wirken oder ziehen halt auch unterschiedlich gut dann ein. Und ich habe da auch super viel ausprobiert in den letzten Jahren und Ich habe da jetzt tatsächlich auch so durch Freunde von mir, die viel auf dem Wasser sind, die segeln, da gibt's so Cremes, die sind zwar relativ teuer, aber da gibt's tatsächlich welche, die man dann morgens einmal aufträgt und die dann wirklich den ganzen Tag auch halten. Ne? Also selbst auch wenn man duscht zwischendurch, hat man danach immer noch einen vernünftigen UV-Schutz.
Mhm. Ja, wir haben ja auch unseren alljährlichen Sonnencreme-Test hier in der Redaktion und da haben wir ja auch vor kurzem erst wieder einige getestet. Und ich finde zum Beispiel auch immer diese Sprays ganz gut, die dann eben viel leichter sind als so eine dickflüssige Creme. Das zieht dann ein bisschen schneller ein und dann fällt auch so das Nachcreme nicht so schwer, weil man dann eben nicht so das Gefühl hat, dass man total klebt. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man eine Creme hat für den Körper, die vielleicht ein bisschen was fester ist und dann eine Creme fürs Gesicht, die ein bisschen leichter ist, die dann eben nicht die Poren so sehr verklebt. Da kann man auf jeden Fall auch darauf achten und sich da so ein bisschen rumprobieren, was da am besten passt.
Ja. Und der Spray hat bei mir noch den Vorteil, weil ich so ungelenk bin und die Gelenkigkeit einer Bahnschiene habe. Ich kann mich damit auch so gut am Rücken einsprayen. Ne? Oder wenn ich so ein Singlet trage, dann kann ich das so im Nacken reinsprayen und habe dann da trotzdem echt einen UV-Schutz. Oder auch so die Rückseite der Beine, zum Beispiel Kniekehle und so, ist ja auch sehr empfindlich.
Und das sind ja gerade Stellen, die man auch gerne mal vergisst.
Ja.
Wenn man dann denkt, die Arme und die Beine, die müssen irgendwie und dann vergisst man den Rücken oder die Kniekehlen.
Und man hat nicht immer gleich eine Kollegin oder Kollegin zur Hand, die sagt, hier, kannst du mir mal eben den Rücken einschmieren, ich will mal in der Mittagspause laufen gehen.
Ne? Ja.
Ja. Damit sind wir schon beim Thema Laufbekleidung, denn überall da, wo wir keine Bekleidung haben, müssen wir uns einsprayen, eincremen, aber natürlich auch teilweise unter der Bekleidung. Ne? Vergisst man häufig.
Ja klar, es hat ja nicht jede Laufbekleidung UV-Schutz. Das gibt's natürlich mittlerweile auch, aber so viele haben das eben auch nicht. Und da muss man dann auch, wenn man eine Shorts trägt, dann den Rest der Oberschenkel trotzdem noch mit eincremen.
Und selbst die Bekleidung, die man trägt im Sommer, also gerade wir hatten jetzt eben das Thema Singlets mal, die Singlets bieten so gut wie gar keinen UV-Schutz. Ne? Mhm. Also wenn man so luftige Sommerbekleidung trägt, dann muss man sich eben trotzdem unter der Bekleidung auch einreiben, also Sonnenschutzmittel auftragen, weil die Bekleidung an sich so gut wie gar keinen Schutz bietet. Ne? Das wird häufig voll unterschätzt, übrigens auch im Alltag. Ne? Also das sind so diese Sachen, die man lernt, dass also ein dünnes weißes Baumwoll-T-Shirt hat einen UV-Schutz von etwa 10, 12 so. Ne? Also mehr nicht. Ne? Also wenn man da denkt, ich gehe jetzt raus und habe ja was an, das bringt aber gar nichts.
Ja, und wenn wir jetzt beim Thema Laufbekleidung sind, was sind denn da die Essentials? Was brauchen wir denn da im Sommer?
Also wir hatten jetzt vorletztes Wochenende gerade hier so einen Laufcoach-Kurs, wo wir also mit so Laufcoach-Ausbildung gemacht haben. Und das, da versuchen wir dieses Thema Ausrüstung, gerade Ausrüstung im Sommer, immer auf ganz einfache Formeln zu bringen. Und die Laufausrüstung im Sommer ist eigentlich denkbar einfach. Wir sagen immer, dass man eine Handvoll, also 5 Gegenstände braucht, die man im Sommer als Läuferin oder Läufer benötigt. Und das fängt natürlich klar bei den Laufschuhen an. Das ist Nummer 1. Dann die Laufsocken, dann die Laufhose, ein Oberteil und das Nummer 4. Und das letzte, 5. Teil ist dann bei Frauen der Sport-BH. Ne? Mehr braucht man eigentlich nicht. Und aber dann gibt's natürlich die große, große Variationsbreite. Was wählt man dann aus?
Ja. Da gibt's natürlich dann auch wieder bei Shorts, eine Shorts ist nicht gleich eine Shorts, ein Top ist nicht gleich ein Top, es gibt 1000 verschiedene Schnitte, es gibt ganz viele verschiedene Passformen und dann ist für jeden auch wieder was anderes richtig. Das ist natürlich auch ganz schwer, da so das eine Richtige dann rauszufinden. Aber deswegen reden wir heute ja darüber, dass das ein bisschen leichter fällt vielleicht.
Spannend war ja, du hattest das wesentlich mitgeleitet. Wir haben jetzt gerade diesen Singlet-Test gemacht. Mhm. Ne? Und ich hatte jetzt aktuell 6 Singlets in meiner Größe, vermeintlich. Die waren alle komplett unterschiedlich. Ne? Und ich hatte dann so 2 Lieblingsteile eigentlich dabei. Und die anderen waren auch gut, aber tatsächlich Singlet ist nicht gleich Singlet, habe ich da mal wieder gemerkt.
Ja, das war bei mir auf jeden Fall auch so. Gerade die Frauenmodelle sind dann ja auch sehr unterschiedlich geschnitten. Manchmal sind es dann die gleichen Schnitte wie bei den Männermodellen und dann ist es einfach ein Unisex-Modell und es sitzt irgendwie sehr, sehr locker und tendenziell auch viel zu lang. Und dann gibt's aber eben auch so richtig die Frauenschnitte, die dann tailliert sind. Und dann gibt's ja wieder noch Crop-Tops und so. Also da gibt's ja ganz viele verschiedene Variationen. Und die Größen fallen da auch nicht immer gleich aus, auf jeden Fall.
Was macht denn für dich ein Lieblings-Singlet aus oder ein Top?
Also für mich muss das auf jeden Fall luftig sein. Das muss ein leichter, angenehmer Stoff sein, damit ja sich auch irgendwie, damit man das Schwitzen nicht so merkt. Irgendwas, was so die Feuchtigkeit gut abtransportiert, dass ich nicht irgendwie das Gefühl habe, ich laufe die ganze Zeit in meinem eigenen Schweiß. Eine gute Belüftung, Das ist dann eben entweder durch den Schnitt oder durch das Material. Viele haben ja auch so Belüftungslöcher oder sowas. Oder dann ist hinten auf dem Rücken ein anderes Material als vorne. Und das verbessert dann so die Luftzirkulation. Also das sind schon so ein paar Sachen, finde ich, wo ich jetzt auch gerade nach dem ganzen Vergleich, dem Test, den wir jetzt hatten, nochmal sagen würde, das macht einen Riesenunterschied, was man da hat.
Mhm. Also um mal so die Körner rauszupicken, also ich fand, also dieser Begriff luftig ist essentiell, zeigt aber eine weite Bandbreite, weil fast alle Produkte waren luftig, aber einige waren mir tatsächlich auch zu luftig. Also wir haben das ja auch, als wir in der Runde dann die Produkte mal verglichen haben, festgestellt, dass viele, also tatsächlich bei den Männerprodukten auch überhaupt nicht tailliert waren, ne? Oder das waren, die waren einfach gerade im Schnitt runtergeschnitten, die Trikots oder Singlets, und hatten gar keine Körperkontur. Ne? Mhm. Und das merkt man beim Laufen dann auch, dass die halt womöglich dann an einer Körperstelle, also meist im Brustumfang, dann relativ eng sitzen oder noch Hautkontakt haben, aber ansonsten so, ich sag mal, mehr rumschlabbern. Ne? Mhm. Und das ist dann luftig, aber es ist nicht unbedingt sehr praktisch, finde ich.
Ja.
Und das war für mich dann auch wieder so eine Erkenntnis, dass tatsächlich ein Großteil des Lieblingsteilcharakters davon abhängt, wie gut die Singlets jetzt saßen oder eben nicht saßen, ne? Also wie die Passform ist. Also das merkt man dann hier gerade zum Beispiel in Hamburg, ist ja oft dann recht windig auch. Also gerade auch, wenn wir hier unsere Hausrunde an der Alster zum Beispiel laufen und wenn dann der Wind in so ein Singlet reingeht, gerade seitlich, dann sitzt das häufig nicht mehr gut. Ne? Und ist zwar bei so einer kleineren Runde dann relativ unerheblich, aber man merkt doch die großen Unterschiede. Ne? Und das hat ja dann auch funktionell Unterschiede, denn letztendlich ist ja der Sinn dann auch, oder ein Zweck dieses Singlets und des Gewebes, dass die Feuchtigkeit von der Haut aufgenommen wird und dass das Singlet dazu dient, diese Feuchtigkeit nochmal besser zu verdunsten. Ne? Und wenn das Singlet zu sehr rumschlabbert, zu sehr rumweht, dann kann das diese Funktion nicht aufnehmen. Ne? Und das haben wir beim Test tatsächlich auch deutlich gemerkt. Ne?
Ja, wir hatten auch zum Beispiel ein Modell, das war dann auch sehr leicht, dafür war das Material aber nicht so angenehm. Also so ein weiches, leichtes Material ist dann auch wichtiger als einfach nur leicht und dann, wie du gesagt hast, scheuert's vielleicht, wenn dann der Wind reinweht oder die Passform irgendwie oder wenn die Nähte dann irgendwo reiben oder so. Gerade bei diesen leichten Materialien merkt man das dann auch an den Nähten meistens, wie gut oder schlecht dass die dann wirklich sind. Und ja, das ist auf jeden Fall viel, wo man drauf achten kann.
Ja, gebe ich dir recht, wobei ich erstaunt war, dass es ganz wenige schlecht verarbeitete Teile gab.
Ja,
ne? Also die meisten hatten diese geklebten Nähte, also wo die Naht dann wirklich nicht dicker aufträgt als der Rest des Gewebes. Das fand ich ganz beeindruckend, aber tatsächlich der Unterschied in den Schnittformen war sehr auffällig. Ne? Also wie weit ist zum Beispiel der Achselausschnitt, ne, bei den Singlets? Und auch so ein Detail fiel mir dann im Lauf des Tests auf, was echt einen Unterschied ausmacht, ist, wie groß ist der Hals- und der Nackenausschnitt. Ne? Also ich persönlich zum Beispiel finde es, gerade wenn es sehr warm ist, ein bisschen angenehmer, wenn der Halsausschnitt etwas höher ist, weil dann Feuchtigkeit von dem Singlet mehr aufgesogen und verarbeitet wird. Und dann ist das, hat man nicht so irgendwie so einen Feuchtigkeitsfleck oder sowas auf dem Shirt, sondern es wird dann besser verteilt. Ne?
Ich finde auch, es sitzt dann tendenziell besser, wenn es am Hals schon ein bisschen was enger ist, dann sitzt es irgendwie am Oberkörper auch eng anliegender, aber eben locker.
Ja.
Aber dann verrutscht nicht so viel, wenn der Wind kommt.
Ja, genau. Fiel mir auch auf. Also der sitzt dann, also hängt auch dann zusammen mit der Breite natürlich der Träger über den Schultern. Aber gerade dieser Nackenhalsausschnitt hat eine große Bedeutung. Da. Ja.
Trägst du denn am liebsten Singlets im Sommer oder auch gerne T-Shirts oder?
Du wirst lachen. Ich hatte mich auch jetzt wieder so ein bisschen ertappt, dass ich mich wieder so ein bisschen überwinden musste, Singlets zu tragen, weil ich war eigentlich, also hört sich so ein bisschen blöd an, früher, aber so als ich mit Leichtathletik angefangen habe, so in Jugendjahren und so, da trug man immer Singlets. Klar, sowieso bei Bahnrennen und so immer Singlets. Aber dann irgendwie war das ja für mich in meiner Wahrnehmung so ein paar Jahre so ein bisschen aus der Mode gekommen oder ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt. Und jetzt fand ich die Teile echt wieder ganz cool und auch so, Ich glaube, das lag auch daran, dass ich in meiner Wahrnehmung so im Umfeld wieder mehr Singlets sehe. Also mhm. Es gab so gerade zu Beginn der Saison auch wieder mehr Läuferinnen und Läufer, die man mit Singlets gesehen hat. Und es gibt auch eine unglaubliche Bandbreite an Laufsinglets. Ne? Also auch mit, haben wir jetzt ja auch gesehen, mit teilweise richtig coolen Styles und mhm. Prints und also und daher muss ich sagen, ja, ich laufe jetzt wieder gerne mit Singlet. Also auch, weil es tatsächlich so, wenn die Schultern frei sind und Luft drankommt und so, ist echt ein angenehmes Laufgefühl. Ne? Und ich bin auch, also jetzt hier so im, wenn wir hier im Stadtpark oder hier im Zentrum laufen, wäre ich auch nicht so der Typ, der dann so oberkörperfrei läuft. Mhm. Und deswegen finde ich ein Singlet so echt angemessen auch.
Mhm. Ja, ich finde gerade den Punkt so, dass die Schultern frei sind, finde ich auch immer ganz wichtig mhm. im Sommer, dass man, also ich bin auch gar kein Freund von T-Shirts, weil dann in der Bewegung doch irgendwie meistens, also mich stört's dann, wenn da irgendwas so über der Schulter ist, mhm. Dann habe ich auch am liebsten einen Top und habe jetzt aber auch dann wieder so ein bisschen Singlets für mich entdeckt und habe vorher eigentlich eher immer so engere Tops getragen, mhm. weil die mich dann eben auch in der Bewegung nicht so stören, sondern dann ich das Gefühl habe, irgendwie ich bin ein bisschen dynamischer und da hängt nicht noch so Stoff irgendwie an mir rum.
Ja.
Aber es gibt eben doch sehr gute Singlet-Modelle, die sich dann gar nicht so bemerkbar machen beim Laufen.
Und ist dir ein bestimmtes aufgefallen? Also wir können ja ruhig Namen nennen. Wir sind hier ungesponsert, machen das ja rein redaktionell. Und ich meine, wir haben ja, das war jetzt wie immer bei den Runner's World Tests, wir haben ja gesehen, dass tatsächlich fast jede oder jeder, der die getestet hat, einen anderen Favoriten hatte. Ne? Das lag zum einen daran, dass, was wir eben gesagt haben, die Passform, der Schnitt, das sitzt einfach unterschiedlich. Aber dann auch die Funktionalitäten. Also jeder schwitzt ein bisschen anders und hat ein anderes Kälte-Wärme-Empfinden und so. Und ich hatte tatsächlich so ein paar Favoriten diesmal auch. Ich weiß nicht, du auch?
Ja, ich hatte eins von Craft, das fand ich ganz gut, weil das vom Schnitt her auch ganz gut gesessen hat. Und dann von Goreware tatsächlich, weil das auch wegen dem Schnitt ich das irgendwie ganz gerne trage.
Ah, okay. Siehste, ja, Craft kann ich auch sagen. Goreware gefiel mir persönlich gar nicht bei diesem Test. Und ich hatte dann, war erstaunt, ich hatte eins von Adidas Terrex.
Ja.
Das hatte die Eigenschaft, was du genannt hattest, mit diesem Mesh-Material, also mit einem Gewebe, was nochmal löchriger war auf der Rückseite, auf der Rückenseite als auf der Vorderseite. Mhm. Dann hatte ich auch fantastische Teile von Puma und von SaySky hatten wir auch ein interessantes Teil.
Das SaySky fand ich auch nicht schlecht, ja.
Das hatte noch den witzigen Nebeneffekt, dass es bei Feuchtigkeitseinwirkungen, sprich wenn man schwitzt, zeigen sich dann so florale Prints dann auf dem Shirt. Aber Nebeneffekt fand ich auch, fiel mir dann auch so während des Tests auf. Das Schöne ist ja bei den Singlets auch, die sind so leicht. Also ich habe da mal gewogen, die meisten wiegen ja deutlich unter 100 Gramm oder so um die 50 Gramm. Also das spricht, das Gewicht fällt nicht ins Gewicht im doppelten Sinne. Aber die sind auch so wunderbar pflegeleicht. Ne? Also es ist halt wenig Stoff und entweder wäscht man die dann einmal aus im Wasser oder die sind so in der Waschmaschine schnell gewaschen und auch ganz schnell wieder trocken. Ne?
Ja, und man kann die eben auch ganz einfach mitnehmen für dann das Training, zum Beispiel in der Mittagspause. Man hat dann nicht irgendwie so ein T-Shirt-Knäuel im Rucksack, sondern wirklich einfach nur so ein ganz leichtes Oberteil, was man da nutzen kann.
Was mir nicht fehlte, aber was mir auffiel, gerade auch im Vergleich zu den Lauf-T-Shirts, die wir letzten Sommer getestet haben, bei den Singlets waren es jetzt also alles diese wirklich sehr, sehr leichten, sehr dünn gewebigen Produkte und wir hatten nur zwei eigentlich dabei, die so eine Gewebestruktur nochmal drin hatten, also so eine dreidimensionale Struktur. Das gab es letztes Jahr bei den Shirts häufiger und da hatten wir so eine Beobachtung gemacht, traf meistens für Männer zu, weil Männer im Durchschnitt mehr schwitzen und gerade für diejenigen, die viel schwitzen im Sommer, hat sich bei manchen als ein Tipp erwiesen, da so eben Shirts zu tragen, die so eine dreidimensionale Struktur haben, was einfach die Fläche des Gewebes vergrößert und damit nochmal die Fläche des Gewebes, wo eben Feuchtigkeit verdampfen kann. Ne? Mhm. Und das ist ja gerade der Hauptaspekt im Sommer, dass also das Gewebe des Textils, das man trägt, die Feuchtigkeit aufnimmt und verdampfen lässt. Wir sind schon ein bisschen bei der Bekleidungstechnologie, aber das war eben ein Aspekt, der mir auffiel, weil wir das bei den Shirts, wie gesagt, letztes Jahr ein paar Mal gesehen haben, bei so ein paar Produkten, dass die entweder sogar doppellagig waren oder eben so eine dreidimensionale Gewebestruktur hatten.
Mhm. mag vielleicht auch daran liegen, dass Singlets noch luftiger sind oder noch weniger Körperauflage haben als so T-Shirts vielleicht, die dann doch noch mehr Hautkontakt haben.
Da hast du recht, ja. Ja, und die Singlets, auch gerade die, die wir jetzt getestet haben, sind häufig tatsächlich auch so, tragen das auch an der Bezeichnung, Race Day Singlet oder so hießen die dann. Und die sind auch tatsächlich dann also auch für Wettkampfzwecke oder so designt, eben auch besonders leicht, luftig und feuchtigkeitstransportieren.
Ja, ja. Und wenn wir jetzt mal vom Oberkörper zum Unterkörper kommen, was brauchen wir denn da an Hose im Sommer?
Das Thema ist, glaube ich, ungleich komplizierter, ne? Ja. Also, weil, wie wir da eben angefangen haben, da fängt es natürlich dann mit den Schnittformen an. Die Hose muss natürlich wirklich gut sitzen. Bei Männern wie Frauen, also da macht es sehr viel Sinn, einen geschlechtsspezifischen Schnitt zu wählen, weil Männer- und Frauenhosen dann einfach unterschiedlich auf die Anatomie angepasst sind. Und auch da ist es so, also ich würde jetzt mal so sagen, wenn ich eine Quote aufstellen würde, wenn wir 10 Vergleichsprodukte haben, habe ich dabei 2 Favoriten. 3 sind okay, aber es sind bestimmt auch 4 dabei, mit denen ich gar nicht gerne laufe.
Und die sind dann wieder bei jedem unterschiedlich.
Ja.
Dann
genau.
Jemand anderes hat genau die, mit denen du nichts anfangen kannst, und ja, das sind deren Lieblingsfavoritprodukte irgendwie.
Ja, und da kommt natürlich dann auch Ästhetik noch mit ins Spiel. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja.
Funktionalität in der Form auch, da haben wir jetzt ja auch viele Tests gemacht, so, es gibt ja immer mehr Hosen auch, die jetzt die obligatorische Smartphone-Tasche haben oder im Schlüsselfach oder sogar so Multi-Pocket-Shorts, ne, also die rund um die Hüfte so ein Gurt eingearbeitet haben, wo man dann so Gels, Schlüssel, Kreditkarte, Smartphone und was weiß ich alles noch mit transportieren kann, ne? Die dann in dem Moment praktisch sind, wenn man was transportieren will, aber wenn man es nicht braucht, eigentlich dann überflüssig sind, weil das dann nur noch bedeckte Haut ist, und dass man da drunter natürlich dann mehr schwitzt, ist keine Frage.
Ja. Ja, da ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Unterschied in der, wofür brauche ich jetzt die Hose? Brauche ich die Hose für einen langen Lauf und dann nehme ich noch mein Handy und meinen Schlüssel mit und habe vielleicht noch ein Gel dabei oder noch was zu trinken? Dann brauche ich vielleicht eine andere Hose, als wenn ich einfach nur eine schnelle 5-Kilometer-Runde mache und danach wieder zu Hause bin. Da möchte ich vielleicht dann was Luftigeres haben, was eben keine Taschen hat, die dann ja meistens am Bund sitzen. Dadurch ist der Bund dann breiter und da fängt man dann eben wieder mehr an zu schwitzen. Das braucht man vielleicht nicht, wenn man nur eine kurze Runde eben unterwegs ist.
Ja.
Und dann gibt's ja unabhängig davon noch den Unterschied, hat man dann so eine Tight drunter, also so eine enge Hose quasi nochmal, das gibt's ja bei Männern und bei Frauen. Oder ist es nur einfach so eine lockere Shorts? Und dann glaube ich auch gerade bei Männern ja nochmal eine sehr unterschiedliche Länge. Also will man dann, dass die den Oberschenkel irgendwie fast mit bedeckt oder dann eher doch wieder eine kürzere haben.
Genau.
Da sind ja doch dann einige Unterschiede.
Genau, das ist dann die lange ist dann meistens die 7-Inch-Länge und die kurzen sind dann 5 oder 3-Inch-Länge, ne? So bis hin zur Splitshort. Sieht man tatsächlich auch wieder. Also Splitshorts sind ja diese ganz kurzen Höschen sozusagen, ne? die man viel mehr zum Beispiel in England und in Frankreich sieht als bei uns.
Ja.
Da sind wir beim ästhetischen Faktor, so.
Ja.
Aber du sagtest das eben richtig, ob das eben in die Hose einen Innenslip hat oder eben auch so eine Innentight. Wie stehst du? Hast du einen Favoriten oder eine Meinung dazu?
Also ich trage am liebsten einfach lockere, kurze Shorts, die aber natürlich auch nicht hochrutschen. Ich habe auch 1-2 Modelle zu Hause, die finde ich super, um die irgendwie im Sommer zu tragen und auch toll für ein Workout. Und sobald ich damit 2 Kilometer laufe, rutschen die mir hoch und es ist total nervig und ich muss die ständig wieder runterziehen. Also da habe ich aber mittlerweile auch echt ein paar Favoriten, die genau da bleiben, wo sie sitzen sollen, die aber eben trotzdem kurze Shorts sind, weil ich das irgendwie am angenehmsten finde. Ich habe gerne auch ein bisschen breiteren Bund, um da mein Handy reinzutun oder noch einen Schlüssel reinzutun, damit ich nicht nochmal extra einen Laufgürtel oder sowas mitnehmen muss oder eine Armtasche oder was es alles gibt. Und genau, das ist so mein Favorit. Ich mag diese Tights nicht ganz so gerne, weil ich das nicht so mag, wenn ich so viel Stoff an mir habe, wenn ich in der Hitze laufe. Aber das ist auch wieder total Geschmackssache und für jeden ganz unterschiedlich.
Da bin ich total bei dir. Ich mag die auch nicht. Wobei die manchmal praktisch sind, wenn man ein großes Smartphone hat und eine Smartphone-Tasche in die Tight eingearbeitet ist. Und dann sitzt das Tight an der Seite des Oberschenkels. Da sitzt es erfahrungsgemäß ganz gut und ganz sicher. Aber ich mag das tatsächlich auch nicht so aus dem Grund, dass dann eben noch mehr Haut von Textil bedeckt ist. Ja. Und das wärmt einfach. Also überall, wo die Haut bedeckt ist, wärmt das einfach. Das ist der gleiche Aspekt eben wie bei den Transporttaschen, die man da hat. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich ein Riesenvorteil, so eine Tight anzuhaben, wenn man kräftigere Oberschenkel hat. Ne? Wenn die Oberschenkel Gefahr tragen, dass sie aneinander reiben, dann kann man die Tight besser tragen und das verhindert dann das Wundreiben an der Innenseite der Oberschenkel. Ne?
Was auch eben gerade bei längeren Läufen wichtig ist, dass man da irgendwie darauf achtet, dass es nicht unangenehm wird bei kurzen Hosen.
Ja, ja, genau. Ja. Was da noch ein Aspekt ist, den so aus der Testerfahrung, manche Tights haben einen relativ engen Beinabschluss. Ne? Und wenn man kräftige Oberschenkel hat, sollte man darauf achten, dass das nicht zu sehr einschneidet. Ne?
Ja, und gerade die neigen dann auch dazu, eher hochzurutschen, weil die sich dann so am Oberschenkel so langhangeln irgendwie. Ja, ja. Das habe ich auch schon gehabt. Das ist auch sehr unangenehm.
Ja.
Also deswegen muss man wirklich bei so einer Hose auch einfach mal ein paar Kilometer damit gelaufen sein, weil die kann super sitzen, wenn man im Laden steht und die anhat und dann fühlt die sich bequem an. Und es ist aber eben manchmal so, sobald man losläuft, dann rutscht die irgendwie hoch und dann ist das sehr unangenehm.
Und da habe ich auch noch einen unkonventionellen Tipp, weil ich habe mittlerweile die Erfahrung so gemacht, ich kaufe sowas nicht im Set. Also ich trage zum Beispiel gerne, ist dann natürlich immer körperformabhängig, aber ich trage lieber das Shirt, was ich dann trage, lieber eine Nummer größer und die Hose aber, also wenn ich zum Beispiel ein Shirt in L habe, trage ich die Hose aber häufig lieber in M, weil ich das bei der Hose nicht so mag, wenn das so, also auch aus ergonomischen Gründen, wenn die eben so weit sitzt und das ist dann beim Laufen nicht nicht so komfortabel, nicht so förderlich. Ne? Und die etwas, also die Nummer kleiner gibt dann auch noch mal mehr Bein frei, man hat noch mal bessere Luftzirkulation und das finde ich dann angenehmer. Also auch da muss man, ja, wie du sagst, anprobieren am besten. Das ist immer noch der beste Weg. Ne? Und wobei ich auch da, also gerade beim Thema Hosen, auch echt Überraschungen erlebt habe. Also wir haben ja zum Beispiel neulich mal auch die jetzt im ständigen Sortiment befindlichen Chibo-Waren getestet. Ne? Und da war tatsächlich eine Laufhose dabei, die hat mir echt gut gefallen. Also es war jetzt keine Hose, die ich für einen Marathon einsetzen würde, aber so für eine halbe Stunde Joggen oder so fand ich die super okay und also vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Ne? Also sicherlich nicht was man jetzt irgendwie ambitionierten Läuferinnen und Läufern empfiehlt, aber so für Einsteigerinnen und Einsteiger war das ein Top-Produkt eigentlich.
Ja, ich finde da auch immer wieder noch sehr unterschiedlich die Stoffe. Also gerade bei so einer Shorts, ist es ein Stoff, der dann irgendwie sehr leicht ist oder zieht der irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen runter? Das finde ich ist immer noch so ein Aspekt. Und dann eben auch der Bund, hat der irgendwie so ein kleines Bändchen, dass man den nochmal festmachen kann oder ist es einfach nur ein Gummizug? Und wie eng sitzt der? Weil das auch wieder, da finde ich auch, dass dann eine S nicht immer sitzt wie eine S, gerade am Bund. Und ist, glaube ich, nichts unangenehmer, als wenn man dann die ganze Zeit so einen drückenden Bund hat und wenn man den nicht mit so einem Bändchen irgendwie noch justieren kann, dann ist das auch irgendwie unangenehm nach ein paar Kilometern.
Ja, da legst du den Finger voll in die Wunde, finde ich. Also auch, du sagtest zuerst, die Stoffe, die Gewebe machen einen Riesenunterschied. Also gerade bei der Hose, ne? Und da merkt man auch die tatsächlich dann auch die Preisunterschiede, ne? Weil die höherwertigen, da gibt's mittlerweile welche, du nanntest vorhin Goroware, mit wirklich super leichten Oberstoffen auch, die also so dünn heutzutage auch gewebt werden können, weil einfach die Maschinentechnologie auch da ist. Das gab's tatsächlich vor 10 Jahren noch nicht. Ne? Also die Qualität der Gewebe, die aus den Maschinen rauskommen. Und die bieten natürlich dann aufgrund dieser Dünne der Gewebe auch eine Atmungsaktivität und einen Feuchtigkeitstransport, was man früher noch nicht hatte. Ne? Also sprich, wir haben jetzt durch diese Bekleidung bei den modernen Laufhosen also einen Laufkomfortgewinn, den wir früher so nicht kannten. Ne? Und das ist echt ein Vorteil, muss ich sagen, heutzutage bei den ganz modernen Stoffen und Geweben. In Kombination auch eben mit der tollen Verarbeitung. Ne? Die sind ja meistens dann rund gearbeitet mit getapten Nähten oder verklebten Nähten. Und das trägt sich einfach viel, viel leichter, viel besser. Ne? Ja. Aber ein Aspekt auch, was du sagtest, ich finde immer gut, wenn ich das Waistband, also das Hüftband, nicht schließen muss, wenn die Hose einfach so sitzt, ist das schon mal ein Qualitätszeichen, ne? Weil Klar, wenn das Smartphone dann irgendwo hinten quer über dem Steiß sitzt, in der Hecktasche irgendwie, dann muss man meistens die Hose zumachen, damit es noch enger sitzt. Aber ansonsten sollte so eine Hose einfach gut sitzen.
Ja, und genau dafür finde ich es dann auch eben ganz gut, so ein Bändchen zu haben, wenn man dann was in den Taschen hat, dass man das dann so ein bisschen justieren kann. Brauche ich es jetzt ein bisschen enger oder sind die Taschen leer und ich kann mit der Hose so direkt loslaufen. Ja. Aber sie sollte natürlich auch bestenfalls sitzen, ohne dass man das Band irgendwie richtig zuziehen muss.
Wir haben übrigens einen langjährigen Kollegen hier, wir nennen natürlich keine Namen, aber der hat eine Laufhose, von der würde ich behaupten, die ist 20 Jahre alt. Also das sind wir echt so bei dem Aspekt Lieblingshose. Ich könnte ja mal alte Fotos rauskramen irgendwie, da findet man ihn bestimmt noch mit der Hose.
Ja, aber es ist ja meistens so, man hat seine Lieblingsteile und selbst wenn wir hier ja auch viel testen, ich bleib meistens doch dann im Endeffekt immer bei meinen ein, zwei Teilen oder finde dann da einen Lieblingsteil und dann ziehe ich das an.
Das, was mir gerade einfällt, weißt du noch, letztes Jahr, als wir bei Focke Kramer waren, kannst du dich noch erinnern?
Ja.
An seine Lieblingshose.
Oh ja.
Musst du mal erzählen mit seiner blauen Hose. Wie war das? Die hatte er seinem Sohn. Sein Sohn wollte die entsorgen, ne? Das war eine kurze Laufhose.
Genau, der hatte die von seinem Sohn dann genommen und gesagt, ach, die ist doch noch gut, mit der laufe ich jetzt. Mhm. Und seitdem läuft er mit der dann seit Jahren. Und auch bei seinen Rennen. Das ist doch auch seine Glückshose, hatte er, glaube ich, irgendwie
genau,
so gesagt.
Genau. Ja. Seine Frau sagte, das ist seine Glückshose, mit der hat er alle Weltrekorde. Er hatte drei Weltrekorde gelaufen in der Altersklasse und immer hatte er diese Glückshose.
Stimmt, ja. Also vielleicht kommt es manchmal auch nicht nur auf die Technik des Materials an, sondern dann vielleicht doch auch aufs Training und den Läufer, der da drin steckt in der Hose.
Kann sein. Das Thema Hose wird unterschätzt, aber auch überschätzt.
Ja.
Auf jeden Fall. Was braucht man noch?
Wenn wir jetzt weiter runtergehen, sind wir bei den Socken.
Oh ja.
Da gibt es ja auch einige Unterschiede und vor allem sind die Socken auch nicht unwichtig, gerade im Sommer, wenn es so in die Richtung Blase am Fuß geht, wenn man lange läuft in den Schuhen. Wie, ja, was gibt's da so für Unterschiede und hast du da irgendwelche Favoriten
oder irgendwas, auf jeden
worauf
Fall.
Du achtest?
Ja, also ich finde, du hast so ein ganz wichtiges Schlagwort eben schon gesagt, also gerade diese Blasenvermeidung im Sommer ist essentiell. Und dafür ist die Socke zuständig eigentlich, ne? Also natürlich muss der Schuh gut sitzen, aber die Socke nimmt im Schuh die sogenannten Scherkräfte auf, ne? Also wir lernen dadurch, dass wir laufen, bewegt sich in jedem Schritt der Fuß ein bisschen im Schuh. Also die Fußfläche, die Haut reibt ein bisschen über die Innenseite des Schuhs, also über die Einlegesohle, ne? Das ist einfach physikalisch auch so. Also auch wenn wir so barfuß laufen, dann greifen wir ja auch immer in den Untergrund und wir müssen den Boden sozusagen unter uns wegdrücken, ne? Und dabei entstehen Scherkräfte und die Haut rutscht. Und wenn jetzt der Fuß mit der Socke im Schuh rutscht, auf der Einlegesohle, dann entstehen die Blasen. Ne? Also das ist dann die gemixte Form. Also aus Reibung, Wärme, Feuchtigkeit kommt da zusammen und dann entstehen Blasen. Und dann natürlich an den Punkten, wo der Schuh am schlechtesten sitzt. Und um das zu vermeiden, braucht man eben eine sehr gut sitzende Socke, damit eben der Fuß mit der Socke im Schuh rutscht und nicht der Fuß in der Socke. Und dann kann man diese Scherkräfte vermeiden. Ne? Das ist eigentlich so, das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass das eigentlich die Hauptursache sind für die Blasen an den Füßen. Ne? Und deswegen kommt es enorm gut auf eine gut sitzende Socke an. Und wir haben immer so als Grundregel, gibt Ausnahmen dafür, aber als Grundregel, die Socke muss halt genau an den Fuß passen. Also deswegen muss die Socke genau die Fußgröße haben, während wir ja sonst immer bei Schuhen sagen, Schuhe sollten immer eine Nummer größer sein als der Fuß. Ne? Also beziehungsweise wir haben immer diese Daumenregel, wo wir sagen, also an der längsten Zehe des Fußes sollte vorne noch eine Daumenbreite Platz sein. Ne? Das ist dann bei vielen Leuten die Großzehe, aber bei vielen Menschen ist das eben auch die zweite Zehe, die längste Zehe ist. Und davor sollte man tatsächlich eine Daumenbreite von sich Platz haben, wenn man im Stand also den Schuh kontrolliert, beide Füße belasten, Schuhe schnüren und dann sollte tatsächlich vorne noch eine Daumenbreite Platz sein. Ist immer noch ein Fehler, den ganz viele Läuferinnen und Läufer begehen und nicht darauf achten. Und dann... Ja, tatsächlich, die Socke sollte dann eben auch gut zum Schuh passen. Ne? Also die muss gut an den Fuß passen, aber die sollte auch an den Schuh passen. Und wenn man Schuhe kauft, gibt's immer so diesen pauschalen Rat, dann sollte man die Socken möglichst tragen, mit denen man nachher den Schuh auch läuft. Mhm. Na, und ich finde es immer ganz sinnvoll dann auch, dass man sich dann immer ähnliche Socken mit ähnlicher Dicke auch anschafft oder vielleicht sogar die gleiche. Ne? Also dann hat man nämlich einen Garant dafür. Also das ist auf jeden Fall so ein Wettkampftipp. Mhm. Wenn man also lange Läufe macht oder auch Läufe im Wettkampftempo, dann sollte man unbedingt immer diese Kombination ausprobieren. Ne? Mhm. Und das ist übrigens sehr relevant auch beim Thema der Carbonschuhe. Ne? Also gerade bei den Carbonschuhen, dadurch, dass die Sohle versteift ist und man häufig im hohen Tempo unterwegs ist, hat man oft ein klein wenig Slip, also ein klein bisschen Rutschen im Schuh. Und das ist natürlich dann blasengefährdend. Und deswegen nochmal ist da die Socke so entscheidend, dass man da eben wirklich gut dann mit dem Fuß in der Socke sitzt und eben mit beiden dann zusammen im Schuh. Mhm. Also das sollte man echt nicht unterschätzen. Und Socken an sich ist nochmal ein riesiges Thema. Ne? Also mittlerweile haben wir bei Socken ich weiß nicht, einen Markt von 40 verschiedenen Herstellern mindestens und auch tatsächlich aber auch unterschiedliche Schnittformen. Ne? Also ganz wesentlich sind natürlich die anatomisch geformten Socken. Also da kommt es dann meistens allerdings auf die Abschnittkante oder die Nähkante an den Zehen an, weil der sogenannte Zehenwinkel bei den Menschen immer sehr unterschiedlich ist. Also wie ist der Winkel, wo die Zehen enden? Da muss die Socke halt gut sitzen, damit es an der Stelle keine Blasen gibt oder die Socke dann Falten wirft. Und dann tatsächlich gibt's ja also bei guten Sockenherstellern, also Falke zum Beispiel ist ja so einer der großen Hersteller, oder auch bei Zepp gibt's ganz viele verschiedene Größensprünge auch. Ne? Also Falke hat bei Running-Socken 5 verschiedene Größen im Sortiment, ne? Für Frauen und Männer. Ne? Mhm. Denn das ist vielleicht noch, müsste man als erstes sagen. Ne? Also es gibt einen riesen Unterschied zwischen Frauensocken und Männersocken. Ne? Mhm. Also denn das ist so ein grundsätzlicher Hinweis. Der Frauenfuß ist viel weniger voluminös. Ne? Also wenn man jetzt im Durchschnitt, nehmen wir mal 10 Frauen und 10 Männer, alle mit der gleichen Fußlänge. Also wenn alle Füße gleich lang sind, dann haben die Frauen im Durchschnitt 30% weniger Fußvolumen.
Ja, das ist schon einiges. Das macht dann schon was aus in der Socke.
Auf jeden Fall, ne? Und deswegen ist das also bei Falke-Socken zum Beispiel, sind die auch diese Sportsocken so geschneidert, so gewebt, ne? Die kommen ja von Rundstrickmaschinen, also sind gestrickte Socken und da haben die Socken tatsächlich weniger Volumen, ne? Und also das, was wir ganz selbstverständlich bei Laufschuhen auch erwarten, ist bei Socken dann eben auch der Fall, ne?
Und gibt's da denn Unterschied, ob ich jetzt eine Sommersocke oder eine Wintersocke habe? Oder kann ich mit meinen Wintersocken auch im Sommer laufen?
Nee, das gibt's auf jeden Fall. Ja, es gibt ja die dünneren oder die auch dünneren Socken und auch aus anderem Gewebe. Gewebe mixen. Das ist ja meistens eine Mixtur bei Socken als bei Sommersocken als bei Wintersocken. Das gibt schon, aber gleichwohl trifft natürlich das zu, was ich eben sagte. Die Socke muss genau zu dem Schuh dann auch passen, mit dem man die trägt. Ne? Also das ist wichtig. Ne? Aber es gibt schon, also gerade auch, es gibt ja dann auch noch Spezialformen so für Trailrunning-Socken oder so. Aber die Anforderung ist meistens die, dass halt die Feuchtigkeit gut transportiert wird. Und bei Socken ist es gerade im Sommer eben essentiell auch, das muss man sich vor Augen halten, der Fuß schwitzt nicht besonders stark auf dem Fußrücken, sondern stark an der Fußsohle. Und die Feuchtigkeit muss eben von der Fußsohle, von der Socke dann nach oben transportiert werden. Und das können die funktionalen Socken auch oder die machen das auch, weil die dann eben an der Seite durch das Meshmaterial im Schuh kann das eben die Feuchtigkeit verdunsten, verdampfen. Und die Socke muss aber die Feuchtigkeit da eben dahin transportieren.
Also wir laufen bestenfalls nicht mit unseren Alltagssocken los im Sommer, weil das dann die Gefahr gibt, dass wir Blasen bekommen am Ende.
Ja, genau.
Sondern es hat schon Sinn, dass wir unsere Laufsocken dann rauskramen.
Ja, also ich glaube, gerade bei Socken macht das ist der Unterschied am wesentlichsten. Ne? Ja. Also wenn man sonst Alltagssocken häufig mit Baumwollmischungen auch gerne trägt, ne? Einfach weil es hautverträglicher ist und angenehmer ist, macht das gerade beim Laufen dann eben keinen Sinn, beziehungsweise ist es kontraproduktiv. Ne? Also da sollte man gerade die Stoffe oder die Fasern meiden, wie Baumwolle natürlich an erster Stelle, die hydrophil sind, ne? Also die Wasser anziehen und Wasser behalten, festhalten, ne? Also gerade die Laufsocken sind eben genau hydrophob, also das Gewebe und die Fasern an sich sind eben aus Materialien, die kein Wasser binden. Und wenn wir bei Laufsocken gucken, da werden also Gewebe und also vor allem Fasern eingesetzt, die allerhöchstens 2% Feuchtigkeit aufnehmen. Ne? Und das ist also quasi nichts. Ne? Das ist so der Effekt, auch wenn man eine gute Laufsocke, eine Sommerlaufsocke ins Wasser tunkt, so untertaucht oder wäscht. Wenn man die da ausbringt, dann fühlt die sich zwar noch ein bisschen feucht an, aber nicht nass. Ne? Wenn man eine Baumwollsocke in Wasser taucht und die dann ausbringt, die fühlt sich nass an. Ne? Das liegt einfach daran, dass es eben die Faser an sich, dass das Wasser bindet, ne? Und das ist der Unterschied zwischen, ja, dieser klassische Unterschied zwischen der Kunstfaser, der Chemiefaser und der Naturfaser, der aber eben gerade bei Laufsocken einen riesigen Unterschied macht.
Mhm. Machen denn Kompressionssocken im Sommer irgendwie mehr oder weniger Sinn? Oder ist das egal?
Also für mich persönlich genauso viel wie im Winter auch. Yeah. Also es gibt ja auch unterschiedliche. Also ich hatte eben schon ZEP genannt, aber auch andere Bauerfeind oder viele andere Kompressionssockenhersteller. Da gibt es auch über ein Dutzend, die da sehr, sehr gute Produkte anbieten. Die bieten auch verschiedene Winter- und Sommerprodukte an. Hat was eben auch mit Wärmeabgabe oder Feuchtigkeitsabgabe zu tun. Und das ist dann eher so ein Wohlfühlding auch. Also die Kompressionssocke hat ja einmal die kompressive Wirkung, die auch bei Socken wirklich nachgewiesen ist. Zum anderen ist es aber auch, glaube ich, und das ist für viele Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer mindestens genauso wichtig, ist es so die dämmende Wirkung der Vibrationen, also das Muskelschwanken sozusagen. Also bei jedem Schritt wird ja der Muskel erschüttert und auf Deutsch gesagt zittert er so ein bisschen, was man so in Slow-Motion-Aufnahmen sieht. Ne? Also und die Kompressionssocken, die dämpfen das eben ab und das wird als ganz angenehm empfunden.
Dann vielleicht, wenn wir jetzt von den Socken nochmal zu einem letzten Ausrüstungsteil gehen, was wir am Anfang schon besprochen haben, was jetzt nur für Frauen relevant ist, der Sport-BH.
Oh ja.
Ich persönlich habe da nicht so einen großen Unterschied zwischen denen, die ich im Winter und denen, die ich im Sommer trage. Ich finde, da macht das, was ich da drüber trage, dann noch viel mehr einen Effekt. Aber es gibt eben doch welche, die dann ein bisschen atmungsaktiver sind, die vielleicht ein bisschen knapper geschnitten sind, die man gut dann unter einem sehr luftigen Top anziehen kann. Oder was ich auch ganz gerne mache, die dann ein bisschen mehr Stoff haben, einfach direkt als Sportoberteil quasi tragen im Sommer.
Ja.
Weil dann hat man eben nicht zwei Lagen Stoff so am Oberkörper rumfliegen und das finde ich dann eigentlich, mache ich das auch ganz gerne. Dann gibt es ja noch so eine dritte Variante, so Crop-Tops, die dann direkt einen Sport-BH mit integriert haben. Das finde ich für kürzere oder entspanntere Läufe auch gar nicht so verkehrt. Finde aber für gerade intensivere Einheiten oder längere Läufe haben die dann eben doch nicht die Technologie, die normalerweise in so einem Sport-BH drin ist.
Ja.
Und das ist dann meistens eben auf Dauer ein bisschen unangenehmer oder führt dann doch zu mehr Hitze, Stau oder Feuchtigkeit oder so, wie wenn ich das hätte, wenn ich einen normalen Sport-BH drunter ziehen würde.
Also genau den Eindruck hatte ich auch, als wir uns die Teile hier mal angeschaut haben, die wir hier zum Test liegen hatten. Und da hat man einfach gesehen, da ist ein riesiger Unterschied zwischen so einem Crop-Top und was funktionell dann so ein guter Sport-BH dann erfüllen kann. Und ich kann dir da nur beipflichten, also mir ist das gerade in diesem Sommer jetzt 2025 so häufig aufgefallen, dass man viele Frauen und Mädchen sieht, die tatsächlich mit dem Sport-BH als Oberteil laufen.
Ja.
Und ich fand das ehrlich gesagt so befreiend.
Ja. Weil also, ich finde, also es gibt ja eben viele Sport-BHs, die sind ja auch oben trotzdem dann hochgeschlossen und die sind auch nicht kürzer als ein normales Crop-Top. Man spart sich einfach nur eine Lage Stoff.
Genau.
Und warum soll ich jetzt dann darüber nochmal einen Top drüber ziehen? Das ist natürlich auch immer so ein bisschen persönliches Ermessen. Fühle ich mich damit wohl oder möchte ich da gerne noch irgendwie was drüber haben? Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber gerade diese Sport-BHs mit ein bisschen mehr Stoff eignen sich eben sehr gut dafür, die auch einfach so anzuziehen.
Voll, kann ich mir total vorstellen. Und also genau, was du sagst, würde ich als allgemeine Empfehlung, also im Sommer zählt ja alles, was man weglassen kann, ist umso besser. Ne? Mhm. Also bloß nicht noch eine zweite Lage irgendwo drüber ziehen, sondern so wenig wie möglich den Körper bekleiden und so viel wie möglich Luft an die Haut lassen. Ne? Mhm. Also da ist Laufen ein ganz eigener Sport und ganz anders, gelten ganz andere Gesetze als im Outdoor-Sport oder im Rennrad-Bereich oder beim Graveln oder sonst wo, wo man eben eine andere Funktionskette der Bekleidung hat. Ich finde immer beim Laufen, für die allermeisten Situationen im Sommer zählt immer so viel Luft wie möglich an die Haut lassen, ist immer das Beste. Und das ist natürlich gerade jetzt so beim Thema Sport-BH nochmal umso wichtiger, weil der einfach ja ein Must-Have-Bekleidungsteil ist für Frauen, aber eben auch relativ viel Haut einfach funktionsgemäß bedeckt. Ne?
Ja. Und die haben ja auch feuchtigkeitsableitende Eigenschaften und alles, was eben so ein normales Oberteil auch hat und dann eben noch darüber hinaus den Halt. Aber gerade so dieses feuchtigkeitsableitende, atmungsaktive, das ist, sollte ja ein guter Sport-BH eben alles schon beinhalten.
Ja.
Und warum den dann nicht auch einfach als Top benutzen?
Mhm. Wobei wir auch immer wieder feststellen, so jetzt ganz unabhängig von den Jahreszeiten, der Sport-BH ist so tatsächlich eins der kompliziertesten Sportbekleidungsteile, was es gibt. Mhm. Eventuell sogar noch schwieriger als ein Laufschuh, weil es auf so viele unterschiedliche Passformkriterien ankommt. Ne? Also es hat jetzt nichts nur mit Brustumfang und Brustgröße, also Cupgröße zu tun, sondern wie breit ist der Hals, wie breit sind die Schultern, wie ist der Schulterwinkel, fallen die Schultern ab oder sind die relativ gerade? Wie hoch sitzen die Brüste? Ne? Das ist bei Männern wie bei Frauen auch gleich. Das ist also bei Männern kann man das immer schön sehen, wenn die dann irgendwie nach dem Lauf unter der Dusche stehen. Wenn man also jetzt, ich sag mal, so ein Beispiel, wieder 10 Männer hat, die 1,75 Meter groß sind, bei allen sind die Brustwarzen unterschiedlich hoch. Ne? Mhm. Das ist so ein Passformkriterium, das spielt äquivalent dann für die Frauen einen riesigen Effekt. Ja. Ne? Und dann natürlich auch klar die Ratio von Cupgröße zu Körpergröße.
Ne? Ja. Ja, und zusätzlich eben auch, was mache ich für ein Training? Also es gibt, also ich persönlich habe auch unterschiedliche Sport-BHs für, ich mache einen schnellen Lauf oder ich möchte jetzt irgendwie eine intensive Trainingseinheit machen oder ich gehe langsam und entspannt laufen. Und da muss man dann, finde ich, schon mindestens 2 verschiedene Modelle dann auch haben, damit man da auch immer die richtige Unterstützung irgendwie hat und dann man sich da drin auch dann wohlfühlt. Ich finde, das ist auch eben ein so ein Kleidungsstück, was ganz, ganz viel zum Wohlfühlfaktor beiträgt. Wenn man da irgendwas zwickt oder irgendwas irgendwie nicht sitzt oder nicht richtig hält, dann kann das den Lauf ganz schnell unangenehm machen. Mhm. Und ich glaube deswegen und wegen den ganzen Kriterien, die du eben schon aufgezählt hast, ist das eben ein sehr kompliziertes Kleidungsstück. Und ich glaube, man findet da auch nur so seine Teile, wenn man einfach ganz viel durchprobiert. Also ich glaube, nur wenn man 1-2 Modelle in seiner Größe bestellt und dann der Meinung ist, es passt mir, das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg. Das kann dann einmal so ein Glücksgriff sein, dass man wirklich dann beim ersten Mal auch was gefunden hat, was passt, nur weil die richtige Größe draufsteht. Aber ich glaube, da muss man einfach verschiedene Modelle mal testen. Mhm. Am besten dann auch mal in Bewegung testen, um überhaupt zu merken, oh, da gibt's ja einen Unterschied. Und welche Kriterien sind jetzt für mich persönlich am wichtigsten?
Ja. Das ist immer so ein durchgängiges Testergebnis, auch bei unseren eigenen Runners-World-Redaktionstests, aber auch bei den Lesertests. Ne? Wir hatten ja jetzt neulich gerade einen sehr gut bewerteten Sport-BH von Anita im Test, von Lesertesterin, die übrigens auch, fiel mir gerade aktuell ein, weil du das Beispiel eben sagtest, wo einige geschrieben hatten, dass sie den BH auch so tragen, ne? Also zum Laufen, weil der eben so, ich sag jetzt mal, kleidsam ist, dass sie sich damit angezogen fühlen und damit den so zum Laufen tragen können. Mhm. Aber da war eben auch die Beobachtung, dass die, für die einen war der ideal und für 2 oder 3 passte der eben dann von der Passform oder wie auch immer, dann gar nicht, ne?
Ja. Und man kann ja mittlerweile auch sehr viel einstellen, also sowohl am Schulter als auch so am Unterbrustband, dass man dann genau einstellen kann für sich, wie groß und wie eng soll das sitzen. Mhm. Aber es gibt eben doch noch Unterschiede dann auch einfach in der Form und da muss man dann gucken, was passt so am besten zum eigenen Körper.
Mir fiel auf, dass die namhaften Sport-BH-Hersteller auch sehr gute Anleitungen so online haben. Mhm. Also zum Beispiel allein auch zur Größenermittlung, ne? Oder für welchen Einsatzzweck ist welches Produkt aus deren Sortimenten geeignet. Und da kann man sich tatsächlich ganz gut schlau machen. machen.
Ja. Ja, und auch eben immer der Tipp, einfach nachmessen und dann bei den Größentabellen, es gibt ja bei jedem Hersteller die Größentabellen, da einfach reingucken, was braucht man dann eigentlich, weil das vielleicht dann auch manchmal ein bisschen abweicht von dem, was man als normale BH-Größe irgendwie hat.
Genau.
Und da kann man das ja dann aber auch einfach irgendwie selber rausfinden.
Ja, echt ein großes Thema. Also ist für mich immer wieder, also auch ein sehr, tatsächlich beschäftigt mich das so als Testredakteur auch immer wieder. Ich habe selbst mal, also ich habe viele Schulungen so mitgemacht über Sportschuhe, Laufschuhe natürlich und so und Technologien. Aber ich habe dann selbst mal, wo ich anfangs dachte, wofür braucht man die Zeit, aber ich habe so ein zweitägiges Seminar mitgemacht zum Thema Sport-BH und war dann erstaunt. Also erstens ging die Zeit super schnell rum und zweitens, wie technisch dieses Sportbekleidungsgerät ist und wie wichtig, ne, das zu nehmen ist. Und das nebenbei auch dazu bemerkt, es gibt immer noch zu viele Frauen, die gar keinen Sport-BH tragen beim Laufen.
Ja, ne? Ja. Und da reicht es dann eben nicht, einfach nur einen normalen BH anzuziehen und loszulaufen, weil die haben dann doch noch ganz andere Eigenschaften.
Gerade letzten Sonntag standen wir hier wieder an der Strecke vom Heller Halbmarathon hier in Hamburg, ne, und ja klar, die meisten hatten wirklich gutes Material, aber man sah dann immer noch einzelne Frauen, die da gar keinen offensichtlich an hatten. Das tat ein bisschen weh.
Ja, das beschreibt's ganz gut, ja.
Übrigens, das ist auch so, ja, hängt ein bisschen mit dem Thema zusammen, auch wenn es jetzt ein bisschen exotisch klingt, aber wir haben bei einem unserer Runner's World Camps, haben wir mal Kompressionsbekleidung getestet. Und da waren wir sehr erstaunt, dass sich viele Männer sehr positiv über die Kompressionsoberbekleidung geäußert haben, über den Sitz. Und wir haben dann im Nachhinein so, also wir haben dann so Fragebogen-Auswertungen auch gemacht und im Nachhinein festgestellt, dass ein wichtiger Teil des Wohlbefindens daran lag, dass die Kompressionsbekleidung die Muskulatur und das Gewebe fixiert. Ich meine, auch Männer haben Brüste oder Brustgewebe, der eine mehr, der andere weniger. Aber genau die Männer eben, die ein bisschen üppiger waren, die haben davon sehr positiv erzählt. Und das ist eigentlich genau die Funktion, die dann also die Kompressionsoberbekleidung erfüllt hat, die bei Frauen eben der Sport-BH auch ausfüllt. Ne? Das fand ich eine sehr interessante Beobachtung.
Ja. Und bei Frauen ist ja auch einfach gesundheitlich noch viel, viel wichtiger, dass man da eben den Support hat und nicht einfach so drauf losläuft. Je nachdem natürlich auch, was für eine Größe man hat dann. Aber ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element der Sportbekleidung.
Und tatsächlich im nächsten Schritt sogar dann auch leistungsfördernd, ne? Beziehungsweise kann es leistungshemmend sein, wenn man nicht das Richtige hat.
Ja,
also, wie beim Schuh. Wenn man im falschen Schuh läuft, dann kann man auch nicht schnell laufen.
Ja, das stimmt. Ja. Und wir haben gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über neue Technologien. Du hattest das gerade schon angerissen. Es gibt neue Produktionsverfahren, es gibt neue Materialien, es gibt Schnitte, dann immer der Punkt noch Ästhetik. Was ist dir da so in letzter Zeit besonders aufgefallen? Was gibt's Neues? Was gibt's für Trends?
Also einmal, also man muss da ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen dem, was wir so als Hobbyläuferinnen, Hobbyläufer so wir im Alltag so nutzen können und sollten und was praktisch ist. Und dann sieht man aber auch so ein paar Trends, die so im Leistungssport oder Profisport so mittlerweile Einzug finden. Und tatsächlich aber ist ganz interessant, dass das in diesem Jahr ein größeres Thema geworden ist mit den sogenannten Cooling-Technologien. Ne? Und das fängt also an, wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, über die Gewebestrukturen, die man so bei Shirts oder auch Hosen feststellen kann, wo man also verschiedene miteinander harmonierende Gewebe hat übereinander, die also so diesen Push-Pull-Effekt erfüllen. Das ist also die Schicht des Textils, was man auf der Haut trägt, das Wasser, die Feuchtigkeit aufnimmt, das dann nach außen weiter leitet und die Verdunstungsfläche von dem Textil einfach größer wird. Und das kühlt, das hat einen kühlenden Effekt. Ne? Und da erzielt man tatsächlich mit manchen Gewebekombinationen sehr, sehr gute Effekte. Und das heißt, dass die Hersteller behaupten sogar, dass man also mit diesen Textilien den Körper besser kühlt, als wenn man gar nichts tragen würde. Mhm. Ne? Das, dann gibt's so spezielle Sachen, was, und da geht's dann eben so ein bisschen in den Wettkampfsport auch rein, da muss man ein bisschen differenzieren, also mitunter nutzen Läuferinnen und Läufer zum Beispiel Ärmlinge, diese anfeuchten, mhm. Um die den Verdunstungskälteeffekt zu haben. Das gleiche gilt auch bei Kopfbedeckungen. Ne? Also es gibt, also das Banalste ist, wenn man einfach im Sommer eine Mütze trägt und die anfeuchtet und die Verdünstungskälte entsteht dann eben ein kühlender Effekt. Mhm. Und das wird dann noch gesteigert. Es gibt also dann spezielle Caps, die haben dann Fächer, wo man sich bei einem Wettkampf dann auch Eis dann reintun kann, mhm. zusätzlich zur Kühlung. Solche Ideen kommen teilweise auch so von Wüstenrennen oder sonst wie oder dem Death Valley Marathon, Ultramarathon oder so. Da haben die ja die absurdesten und Erfindungen gemacht schon, um den Körper irgendwie abzukühlen. Oder was man jetzt eben auch bei den Marathons, also bei den Olympischen Spielen hat man das letztes Jahr schon gesehen in Paris, dass diese Cooling Caps auch aufgesetzt werden, also wo man also vorne so wie so eine, ja, wie sieht das aus? Man hat so Teile vor der Stirn, vor dem Cap, die nach vorne rausragen.
So ein Kühlakku quasi,
und
so ein bisschen.
Genau, und ja. Die wirken tatsächlich auch genau wie so ein Kühlakku, ne? Mhm. Also die meisten haben da diese Omios Cap, das ist so einer der Hersteller, auf und die haben dann so ein Silikongitter, wo dann eben so ein Kühlakku da vorne drin mhm. ist, aus einem ganz besonderen Material und der muss einfach nur feucht gehalten werden. Ne? Und wenn durch die Verdunstungskälte, das ist also so ein ganz stark wärmeleitendes Graphit, was da vorne eingebaut ist, durch die Verdunstungseffekt wird dann eben die Stirn gekühlt. Ne? Wenn, mhm. wenn das Ding gut sitzt, und man das direkt vor der Stirn hat. Ist aber ehrlich gesagt, das ist schon echt Nerd- und Profi-Zeug. Mhm. Und nebenbei bemerkt, so eine Kappe kostet dann auch 230 Euro. Ne? Also das ist schon, ja, muss man wissen, ob man das haben will. Aber ansonsten, also für uns nochmal zurück jetzt eben auf den Alltagsnutzen. Also für uns sind, glaube ich, eher so diese, tatsächlich diese Gewebe, die die Feuchtigkeit schnell transportieren und dadurch einen kühlenden Effekt haben, interessanter und ja, und generell die Bekleidungswahl, dass die funktionell ist. Und da sind wir wieder am Anfangspunkt, dass die gut sitzt. Ne? Also mhm. das ist eine wirklich gut sitzende Textilie kann auch gut funktionieren. Ne? Das mhm. ist im Winter genauso bei der Wärmeisolation so entscheidend wie im Sommer eben beim Transport von Feuchtigkeiten.
Mhm. Und neben den Cooling-Technologien, das gibt ja auch, hatten wir anfangs schon mal erwähnt, Kleidung mit UV-Schutz. Bringt die uns wirklich den UV-Schutz, den wir brauchen beim Laufen? Müssen wir uns trotzdem dann noch eincremen? Und wie sinnvoll ist das deiner Meinung nach?
Ja, kann man, also würde ich differenziert beantworten, also aus meiner Sicht. Also mhm. ich finde den UV-Schutz gerade bei Mützen sehr sinnvoll. Mhm. Da gibt es UV-Schutzmützen mit einem UV-Schutz von 50 plus, also der dann wirklich dicht ist. Und das Gleiche gibt's auch für Oberbekleidung. Wenngleich ich da sagen muss, da würde ich eher auf die anderen Tipps rekurrieren, die wir auch schon hatten. Also da würde ich Läuferinnen und Läufern dann eher empfehlen, lauf dann, wenn es morgens noch kühl ist und nicht mhm. so viel UV-Einstrahlung auf die Haut einwirkt. Denn also meine Erfahrung bislang sind die, bei UV-Schutzkleidung ist es immer so, die muss, um die Funktion erfüllen zu können, eine gewisse Gewebedichte mitbringen. Und ich will mal ein Beispiel nennen, also ich habe das mal ausprobiert beim Segeln. Wenn man den ganzen Tag draußen auf dem Meer ist oder auf dem Wasser, dann funktioniert das sehr gut. Aber da ist man auch nicht so körperlich aktiv. Wenn ich jetzt eine Stunde laufen gehe im Sommer, dann sind diese Textilien, die ich da beim Segeln tragen würde, sind viel zu warm. Ja, also da kommt nämlich tatsächlich dann viel zu wenig Luft durch. Da habe ich viel zu wenig Ventilation. Der Körper erhitzt noch mehr und dann habe ich einen gegenteiligen Effekt eigentlich. Ne? Mhm. Und das will ich also nicht. Und ich will jetzt gar nicht eingehen so auf die Extremsituationen, wenn Leute jetzt so einen Desert Run mitmachen oder so. Die müssen sich natürlich dann auch mit der entsprechenden Bekleidung schützen. Und das gibt's dann da auch, so diese UV-Schutzbekleidung, die dann den ganzen Körper bedecken. Und dann sieht man es häufig, mitunter sind Teile dann so sehr stark gerippt. Ne? Also wenn man so eine dreidimensionale Struktur dann hat und durch diese Vergrößerung der Fläche des Textils dann mehr Verdunstungskälte entsteht, Meine persönliche Erfahrung ist die, funktioniert alles, ist aber alles trotzdem Wärmefaktor. Ne? Also alles, was die Haut bedeckt und einen Luftstrom an der Haut verhindert, wirkt nochmal zusätzlich wärmend und ist keinesfalls so gut wie dann die offene Haut. Ne? Also wenn man das vermeiden kann, jetzt so tageszeitlich oder auch von den Laufkonditionen her, von den Bedingungen her, dann finde ich es immer besser, dann auf die anderen Mittel zurückzugreifen, anstatt jetzt so eine UV-Schutzbekleidung beim Laufen zu tragen.
Mhm. Macht es denn da einen Unterschied? Also wir hatten jetzt eben viel darüber geredet, dass Kleidung möglichst kurz sein soll oder möglichst luftig sein soll, möglichst locker sitzen soll. Macht das einen Unterschied, wenn ich jetzt lange unterwegs bin, gerade wenn ich vielleicht auch im Trailrunning unterwegs bin, wenn ich lange in der Sonne unterwegs bin und jetzt wir eben nicht nur unsere 10-Kilometer-Runde irgendwie machen? Muss ich da was anderes beachten noch an Kleidung?
Auf jeden Fall, ja. Also das muss man vorher gut mit einplanen und auch vorher gut testen. Also gerade wenn man jetzt einen längeren Trail-Ultra-Lauf plant oder so, dann muss man die Ausrüstung auch testen. Ne? Oder ich habe jetzt eben das Extrembeispiel genannt, wenn man so einen Ultramarathon in Wüsten macht. Ne? Also da gibt es ja auch ganz bestimmte Anforderungen an die Bekleidung. Und das muss man testen. Also auch zum Beispiel diese Caps mit einem Nackenschutz dran, was durchaus teilweise Sinn machen kann. Ne? Also ich spreche da auch aus Erfahrung, weil wie gesagt, ich bin ein heller Hauttyp und ich muss einfach, wenn ich in die Berge gehe und da eine sehr intensive UV-Strahlung habe, muss ich sehen, dass ich mich so gut wie möglich schütze. Das muss man dann testen. Aber das muss man, also da gibt's keine Alternative. Ne? Also weil das Verbrennen ist ja das eine der Haut und mit den Langzeitfolgen, aber tatsächlich ist es ja auch während des Laufens dann schon so unangenehm und auch leistungsmindernd, dass man dann keinen Spaß mehr hat. Ne? Mhm. Also das deswegen ist das alternativlos. Da muss man dann tatsächlich so eine individuelle Bekleidung dann suchen. Gerade Kopfbedeckung ist dann ein großes Thema, aber dann auch immer in Kombination mit dem Thema, was wir vorhin hatten, die geeigneten Sonnenschutzmittel für die Haut. Ne? Mhm. Die sind dann extrem wichtig und auch natürlich die Accessoires. Ne? Also zum Beispiel eine geeignete Laufsonnenbrille gehört auch dazu. Ne? Weiß nicht, hast du auch, glaube ich, schon getestet, oder?
Ja, genau. Ja. Sonnenbrillen hatten wir jetzt ja auch letztens erst dann einige Modelle mal durchprobiert und da merkt man eben doch, dass es da auch wieder große Unterschiede gibt zwischen von welchen, die dann ein bisschen schmaler sind, die bis zu welchen, die dann so ein bisschen größer sind. Manchmal werden ja auch die Radsportbrillen dann einfach als Laufbrillen quasi auch mitverkauft. Und da merkt man eben, dass die dann viel größer sind, eine viel größere Fläche haben, was dann zum Laufen nicht unbedingt sinnvoll ist, weil sich darunter natürlich viel mehr Hitze staut. Mhm. Da macht das dann mehr Sinn, wenn man irgendwie eine schmalere Brille hat. Die muss dann aber auch gut sitzen und da gibt's dann eben wieder bei den Bügeln so Unterschiede. Wo sind die vielleicht gummiert, dass die da besser halten? Hat man da vielleicht sogar ein Bändchen dran, was man sich noch festmachen kann? Da gibt's auch wieder auf jeden Fall ganz große Unterschiede.
Mhm. Ja, also auch da, ne, das ist ja auch unsere Erfahrung, dass da sind die Passformen sehr unterschiedlich und wie die Brillen sitzen, das ist essentiell. Aber so eine allgemeine Beobachtung, die man da immer weitergeben kann, also eine Brille sitzt nicht auf der Nase, sondern die wird am Kopf gehalten. Ne? Also das zeichnet immer die guten Laufbrillen aus, dass die eben halt durch die Bügel, durch einen leichten Bügeldruck nach innen an den Kopf, dass die dadurch ihren festen Sitz haben. Und nur wenn das der Fall ist, dann sitzen die eben auch nach 2 Stunden noch gut, ne? Und fangen dann nicht an zu rutschen.
Dass ist so die eben halt auch nicht wackeln, dass man nicht bei jedem Schritt das Gefühl hat, dass die Brille irgendwie auf der Nase rumtanzt, sondern dass die wirklich dann auch fest sitzt. Das ist ganz wichtig. Ja. Und da fand ich aber eben auch wieder wichtig, das Gewicht. Also da gibt's auch große Unterschiede von den Herstellern, von den Modellen, wie schwer ist so eine Brille. Und das sind manchmal nur kleine Unterschiede. Das merkt man dann im Zweifel auch nicht ganz so doll, aber eben auch gerade, wie gesagt, diese größeren Brillen, wenn man dann auf Dauer so ein bisschen Gewicht da irgendwie noch mit rumträgt, das ist schon ein Unterschied. Oder ob man dann eben eine sehr, sehr leichte Brille einfach hat, die man auch dann gar nicht richtig merkt beim Laufen, weil ich trage sowieso auch generell nicht so gerne Sonnenbrillen und die so mein Sichtfeld irgendwie einschränken oder so. Und deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch, jetzt beim Laufen immer mit einer Sonnenbrille zu tragen. Aber es gibt, finde ich, sehr schöne Schnitte mittlerweile, wo man wirklich gar nicht das Gefühl hat, man würde eine Brille tragen, weil man trotzdem rechts und links alles sieht und da ist kein Rahmen irgendwie, der stört. Und die sitzt dann gut und da entwickelt sich dann im besten Fall auch nicht so viel Schweiß, dass man da nicht noch eine zusätzliche Belastung irgendwie so im Gesicht hat. und muss sagen, bin da mittlerweile doch auch ein Fan von, die beim Laufen zu tragen. Mhm. Aber da muss man sich eben auch ein bisschen durchtesten, beziehungsweise gibt es vielleicht dann ja auch so ein paar Punkte, wo man drauf achten sollte.
Ja, das ist leider der Rat, den man immer geben muss, ne? Dass man das individuell durchtesten muss. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall diese Aspekte, auf die man bei der Anprobe schon achten kann. Ne? Also auf diesen Sitz und zum Beispiel haben wir das eben beim Trailrunning dann gemerkt, also den Aspekt, was du eben nanntest, dass die Brille tatsächlich auf der Nase hüpft. Ne? Mhm. Also wenn man so einen krassen Downhill läuft, dann fängt so eine schwere, großflächige Brille, so eine Radbrille dann echt an zu hüpfen. Mhm. Ne? Und das ist so nervig. Ne? Ja. Aber das kann man eben testen. Ne? Also wenn du einfach im Stand ein paar Mal hüpfst und guckst, dass die Brille dann gut am Kopf bleibt und nicht nur auf der Nase, dann das ist schon mal wichtig. Ne? Und was nebenbei auch auffiel, fand ich, war, dass so diese Glastönung sich so ein bisschen die modernen unterscheiden von dem, was man früher hatte. Also die sind nicht mehr ganz so dunkel und viele, häufig hat man ja auch diese aufhellenden Brillen, die man so dann in der Übergangszeit ganz gut tragen kann und dann auch vor allen Dingen die kontrastverschärfenden Brillen, ne? Also die meistens so ein Blaufilter da drin haben und das merkt man dann, wenn man im Schatten läuft, dass die Konturen dann besser sichtbar sind. Also das Streulicht wird so ein bisschen raussortiert. Merkt man übrigens auch, wenn man auf Asphalt läuft, dass man dann tatsächlich einfach besser sieht. Ne? Mhm. Und das ist dann so ein Entspannungsfaktor auch für die Augen, dass man auf Dauer dann nicht mehr so konzentriert die Augen zusammenkneifen muss im hellen Sonnenlicht. Finde ich persönlich auch sehr angenehm. Also ich laufe tatsächlich mittlerweile auch wirklich gerne mit einer guten Brille. Ne?
Ja, es ist ja auch einfach UV-Licht schädigt wieder unsere Augen. Das ist ja eben auch nicht gut, gerade wenn wir lange laufen, dann schädigt so das UV-Licht dann auf Dauer eben auch unsere Augen und eventuell unsere Sehkraft. Und das wollen wir eben auch vermeiden, dadurch, dass wir bestenfalls gut geschützte Sonnenbrillen tragen. Mhm.
Paula Radcliffe, die hat das früher immer mal gesagt, die war auch so eine der ersten, die so mit Laufbrille viel gelaufen ist. Und die hat das immer gesagt, sie hat dadurch gespürt, dass die Augenpartie nicht so verkrampft ist. Mhm. Und dass dieses Lockere wirkt sich dann auch auf den Körper aus. Und fand ich nachvollziehbar damals schon. Und kann ich mir vorstellen, dass es allgemein gelten kann. So.
Ja. Mhm. Ja. Und dann noch zum Anreißen Thema Trinksysteme im Sommer. Was nutzt du da? Weil es gibt ja Trinkwesten, wir können uns eine Flasche mitnehmen. Ab wann sollten wir trinken und wie verstauen wir das am besten beim Laufen?
Ich habe immer so die Grundregel für mich, so schlank wie möglich. Mhm. Ich versuche es tatsächlich auch bei meiner Laufroutenorganisation so zu machen, dass ich auf alles verzichten kann, was ich mitnehmen müsste. Und das beantwortet jetzt nicht deine Frage, aber so der Schritt für mich davor, weil ich laufe, wenn es geht, natürlich mit Trinkweste oder mit einer Trailweste. Dann nutze ich da, wenn ich es brauche, als Getränke mit Name so Flasks. Weil man die einfach, wenn man sie leer getrunken hat, kann man sie leichter drin verstauen, wiegen nichts und außerdem kann man sehr gut draus trinken. Also man drückt die einfach im Mund die Flüssigkeit aus. Mhm. Aber wie gesagt, der Schritt davor ist für mich entscheidender. Also wenn ich im Sommer jetzt bei warmen Temperaturen laufe, ich versuche gut hydriert in den Lauf zu gehen und dann kann ich, ja, je nachdem, wie heiß es ist. Ich will jetzt keine Daumenregel aufstellen, aber meistens ist eine Stunde gar kein Problem, ohne Getränkaufnahme laufen zu können. Wenn ich dann direkt danach eben gut und richtig hydriere. Deswegen versuche ich persönlich, das dann eben zu vermeiden, dann was mittragen zu müssen, was dann nochmal Gewicht ist oder nochmal auch in der Hand ist oder im Gürtel, der dann wieder warm ist und so. Also das ist die erste Regel. Und tatsächlich in vielen Gebieten, gerade in Deutschland, kann man es ja auch so organisieren, dass man an Wasserstellen vorbeikommt. Ne? Ja. Und also ich brauche tatsächlich, so ich persönlich, wenig Zusätze in den Getränken. Also jedenfalls, wenn ich jetzt so einen Tagesläufer habe oder mal einen längeren Lauf, da reicht mir meistens Wasser. Oder ich nehme mal so ein 20-Gramm-Beutelchen irgendein Pulver mit und kann das dann in den Flask reinschütten und fülle es dann mit Trinkwasser auf. Und dann versuche ich also die Laufrouten so zu legen, dass ich irgendwo vorbeikomme, wo ich mir Wasser abzapfen kann. Mhm. Oder tatsächlich auch habe ich es mir zur Grundregel gemacht und dabei beste Erfahrung gemacht. Ich gehe dann tatsächlich auch in irgendeinem Dorf oder wo ich vorbeikomme auf die Leute zu und frage, ob ich mir mal Glas Wasser nehmen darf. So, ne? Mhm. Und habe noch nie erlebt, dass da jemand sagt, nein, weil diese 300 Milliliter, lass es nur die sein, oder 500, oder die meisten nehmen ja sehr viel mehr mit, die stören mich einfach beim Laufen. Ne? Mhm. Und gerade so beim Training muss das nicht sein. Ne? Also wenn ich es beim Wettkampf mitnehmen muss, okay, klar, nehme ich es natürlich mit, aber das ist etwas, was man irgendwie gut organisieren kann. Ne? Und wir haben jetzt ja ein paar Mal hier jetzt auch schon unsere Alster-Runde hier ins Spiel gebracht. Ne? Also selbst auf dieser 7,4 Kilometer Runde haben wir zwei Wasserstellen. Ne? Mhm. Also das ist perfekt. Also das mache ich natürlich dann auch gerne. Wenn ich da laufe, trinke ich dann unterwegs da gerne was. Aber ansonsten die Organisation, finde ich, der Laufstrecken ist dann schon essentiell, dass man das so organisiert, dass man das vermeiden könnte. Mhm. Ne?
Also. Und eben, wie du gesagt hast, so alles unter einer Stunde oder bis zu einer Stunde braucht man ja sowieso eigentlich nichts an zusätzlicher Flüssigkeit.
Ja.
Und wenn man vorher gut hydriert ist, wenn man vielleicht nachher so ein Elektrolytgetränk nimmt, dass dann eben der Körper auch noch schneller wieder auf die Nährstoffe zurückgreifen kann, die er dann verloren hat durchs Schwitzen, dann hat man da ja eigentlich auch kein großes Problem mit, wenn man jetzt nicht eben stundenlang in der Sonne unterwegs ist.
Also das ist so, wir haben ja so einen Trend, irgendwie viel Getränke mal mit sich rumzuschleppen und so. Und das sieht man tatsächlich hier auch bei den städtischen Läufen ganz viel. Ne? Wir haben eben hier, weil es vorletztes Wochenende war, der Halbmarathon hier in Hamburg, wir hätten mal zählen sollen, wie viele Läuferinnen und Läufer da mit Trinkweste gelaufen sind. Ne? Bei einem Stadthalbmarathon mit, ich weiß nicht, wie viel, zig Verpflegungsstationen. Ne? Gut, es mag Einzelne geben, die brauchen immer eher ganz eigene Verpflegung. Da habe ich da Verständnis für natürlich, aber das würde ich immer versuchen zu vermeiden oder auch bei Trainingsläufen. Mhm. Gerade im Sommer, wir haben jetzt eben darüber geredet, wie wichtig die Funktion der Bekleidung ist. Mhm. Und wenn wir dann noch eine Trinkweste da, oder eben eine Laufweste drüber tragen, damit wir eben die Getränke mit transportieren können, dann halte ich das in vielen Fällen für ein bisschen absurd. Ne? Oder wie gesagt, ich würde dazu plädieren, mal zu überlegen, ob was nicht anders auch organisieren kann. Mhm. Ja, einfach im Sinne, weil alles, das muss man sich auch vergegenwärtigen, alles, was ich in der Hand halte oder was ich am Körper trage, verändert auch die Laufökonomie. Mhm. Ja, und verändert immer leicht den Bewegungsablauf, das wird unrund. Ich habe ein Ungleichgewicht im Wortsinne zwischen links und rechts. Und das ist einfach nicht gut fürs Laufen. Ne? Das ist macht keinen Sinn eigentlich, will man nicht.
Ne? Ja, ja. Und damit sind wir ja jetzt schon bei einem kleinen Fehler gewesen, den man so machen kann. hast du noch weitere Fehlerquellen, potenzielle, die wir so im Sommer mit unserer Laufbekleidung machen können?
Also ein Fehler, um da jetzt gleich einzuhaken, ist tatsächlich der, dass man zu wenig hydriert auf Laufrunden geht. Das ja, vernachlässigt man, und ehrlich gesagt ist das auch so ein Fehler, den ich bei mir selbst auch immer wieder mal feststelle, und zwar gerade dann, wenn ich abends laufen gehe. So, wenn man so ein Arbeits- oder Bürotag nach sich hat, dann vergisst man häufig das Trinken. Mhm. Und du hast mir hier gerade ein schönes Leerstück, hast du übrigens hier stehen, ne? Du hast hier so eine, ja, was ist das? Eine Trinkflasche, die dich...
Eine smarte Trinkflasche ist das.
Unglaublich.
Die im also Rahmen
Pia sitzt hier mit einer sehr stylischen Trinkflasche neben mir und die ist, dass sie noch nicht mit dir spricht, ist alles, glaube ich. Ne? Was kann die denn?
Ja, also die ist im Rahmen unseres Trinkflaschentestes auch jetzt irgendwie so Teil meines Alltags geworden. Und die ist mit einer App verbunden. Das heißt, ich kann, das ist ganz witzig, ich trinke einen Schluck und die sagt mir danach, ich habe gerade um 18.10 Uhr 37 Milliliter getrunken und habe um 18.15 Uhr dann nochmal 30 Milliliter getrunken. Braucht eigentlich kein Mensch, weil ich glaube, man hat sein Trinkverhalten auch so ein bisschen im Blick, aber es ist ein ganz witziges Gadget. Was ich tatsächlich ganz gut finde, ist einfach, dass sie so ein UV-Licht quasi hat. Das heißt, man packt Wasser rein und dann drückt man so einen Knopf, dann kommt so ein UV-Licht, was die Keime abtötet. Das heißt, man könnte theoretisch überall Wasser abzapfen. Man muss sich keine Gedanken drüber machen, hat das Trinkqualität oder nicht. Und man hat eben trotzdem ja sauberes, gutes Trinkwasser. Und ich finde auch, das merkt man schon im Geschmack. Also ich trinke auch viel Leitungswasser, eigentlich nur Leitungswasser. Und ich habe schon das Gefühl, dass man das eben merkt, ob man dann das Wasser vorher einmal so gereinigt bekommt von der Flasche oder nicht. Außerdem ist da noch so ein kleiner Filter drin. Also es ist wirklich eigentlich für eine Trinkflasche viel zu viel, die einfach nur Wasser transportieren soll, wo man täglich draus trinkt. Aber es ist ein ganz witziges Gadget.
Deutschlands größte Trinkflaschenexpertin Pia Lübeck empfiehlt. Nee, aber ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich bin ja eigentlich gerade übers Lächerliche über mich selbst auf diese Flasche gekommen, die da neben dir steht, weil das war ja der Punkt. Ich trinke häufig im Sommer tagsüber zu wenig, gerade im Büro. Ne? Und wenn ich dann abends laufen gehe, dann denke ich nur ans Laufen und nicht vorher ans Trinken. Und das ist der größte Fehler. Ne? Und eigentlich muss man dann 3 Stunden vorher anfangen und sich daran erinnern, wirklich sich eine Flasche hinstellen, was ich eigentlich immer mache, und die dann auch trinken und nicht nachher wieder weggießen oder so. Ne? Das ist das A und O. Das ist so banal, aber...
Aber das ist eben ein guter Punkt. Du musst dann 3 Stunden vorher damit anfangen. Wenn du eine halbe Stunde vor dem Laufen anfängst, 2 Liter zu trinken, dann musst du auf dem Laufen, alle paar hundert Meter auf Klo.
Ja.
Also man muss dann auch am besten einen Timer gestellt haben, dass man wirklich früh genug ausreichend trinkt und schon vorher wieder 2-3 Mal auf Klo war, dass man das dann nicht eben im Laufen oder beim Laufen noch spürt, sondern nur die von der Hydration dann profitiert.
Genau, ja. So, jetzt habe ich einen Fehler erzählt. Machst du auch irgendwas falsch? Selbst du als Trinkwasserexpertin.
Ich mache sicherlich ganz viel falsch. Also ein Fehler ist auf jeden Fall auch die Hydration. Also ich kann dir da zustimmen. Ich vergesse das manchmal auch, dann einfach irgendwie was zu trinken oder nochmal kurz was zu snacken, gerade so, wenn man nach der Arbeit losläuft. Und dann, finde ich, merkt man eben schon, also ich merke dann, dass mir dann die Elektrolyte fehlen und eben die Feuchtigkeit oder die Hydration fehlt, dass ich dann richtig laufen kann. Und gerade bei der Hitze fällt das ja noch mehr ins Gewicht. Ich glaube, dann... Meine größte Fehlerquelle ist auf jeden Fall, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, Kleidung zu locker oder zu eng. Ich dachte so, Sportsachen ziehe ich halt an und gehe dann damit laufen und mache mir da gar nicht so viel Gedanken drüber, wie funktional das jetzt wirklich ist. Und wenn das dann halt irgendwo zwickt oder irgendwo nicht ganz passt, dann ist das halt so, weil das ist halt beim Laufen so.
Ja.
Und da habe ich erst die letzten Jahre dann so gelernt, okay, es muss nicht so sein, sondern es gibt sehr funktionale Kleidung und was zu eng ist, ist zu eng. Und es gibt auch Kleidung, die sitzt zu locker, auch wenn das dann theoretisch meine Größe wäre. Ich glaube, das ist so mit das größte Fehlerpotenzial, wenn man losläuft, dass man denkt, ach, ich habe ja Sportklamotten im Schrank, die sind vielleicht fürs Yoga oder die sind vielleicht fürs Fitnessstudio oder so, wo man ja ganz, ganz andere Anforderungen an Sportklamotten stellt als beim Laufen und dann damit einfach die mal anzieht und damit einfach mal losläuft und dann sich vielleicht wundert, warum beim Laufen nicht so viel Spaß macht, weil ständig irgendwo was zwickt.
Ja. Also das finde ich ist ein ganz wichtiger allgemeiner Tipp auch. Ne? Fürs Laufen sollte man, also gerade wenn man regelmäßig dann läuft, sollte man sich das wirklich gönnen und sollte sich das auch wert sein, ne? Weil die Ausrüstung, die man dafür anschafft, ist erstens nicht so besonders kostenintensiv und zweitens, das amortisiert sich so schnell allein über das Wohlgefühl, was man dann hat. Ne? Das sollte man es sich wirklich dann wert sein. Da kann ich dir nur beipflichten. Dann macht man sich unnötig schwer, wenn man das nicht macht. Was als goldene Regel für die Laufschuhe als allererstes gilt, dass man da eben nicht sparen sollte, beziehungsweise das Beste für sich anschaffen sollte. Das muss nicht gleich das Teuerste, sondern das Beste. Das gilt da eben auch für die Ausrüstung, für die Bekleidung im Sommer.
Ja. Und dann, was ich eben auch oder oft unterschätzt habe und auch immer noch unterschätze, ist das Thema Kopfbedeckung. Gerade wenn ich viel in der Sonne laufe und ich habe es letztes Jahr gemerkt, wie gesagt, als ich in Spanien auch viel gelaufen bin, wo die Sonne ja dann auch doch nochmal ein bisschen mehr knallt, dass ich mich dann immer gewundert habe, warum ich auf einmal so Kopfschmerzen habe beim Laufen oder warum, wenn ich zurückkomme, ich irgendwie so ein bisschen Kreislaufprobleme habe oder sowas. Und da dann erst gar nicht drauf gekommen bin, wie wäre es dann vielleicht, wenn ich mal eine Kappe aufsetze oder irgendwie dann auch wirklich so eine Kopfbedeckung mit UV-Schutz mir zulege, wenn ich viel in der Sonne laufe. Also klar, es gibt natürlich auch, wenn man jetzt im Sommer im Wald läuft und da ist viel Schatten, ist es vielleicht weniger relevant. Aber ich unterschätze es viel, wenn ich jetzt, sagen wir mal so 10 Kilometer in einem wirklich größtenteils sonnigen Stückchen laufe, dann merkt man es vielleicht auch nicht direkt, sondern dann eher so gegen Ende oder wenn man dann wieder zurück ist, dass es einem irgendwie nicht ganz so gut geht.
Ja, und wenn du im Wald läufst, kannst du die Kappe auch mal abnehmen.
Ja,
ne? So einfach ist das.
Ja.
Und da komme ich zu einem weiteren Fehler, den ich leider auch schon zu häufig begangen habe. Man darf nicht allen Quatsch glauben, den man so liest und wo man meint, das sei wissenschaftliche Erkenntnis. So, ich hatte ein Beispiel, das ich mich kaum zu erzählen traue, aber wo ich mal vor einem Marathon im Sommer eine Studie eines australischen Forschers gelesen hatte, der davor warnte, sich den Kopf oder den Körper auch mit Wasser abzukühlen. Und ich bin dann am darauffolgenden Wochenende diesen Marathon im Sommer gelaufen, wo sich dann im Nachhinein auch noch rausstellte, es war der wärmste Tag des Jahres. Bin diesen Marathon gelaufen, war total heiß und es war in der prallen Sonne auch. Und ich habe mich nicht abgekühlt. Ne? Also das, was man eigentlich logischerweise heute bei einem Sommerlauf macht, gerade wenn der in der Sonne ist, dann nimmt man natürlich Schwämme und drückt sich die über den Kopf, über den Körper und wer weiß wo aus, damit man sich abkühlt. Das ist das Beste, wie man den Körper abkühlen kann. Ne? Und das habe ich damals nicht gemacht, weil ich diese blöde Studie gelesen hatte. Sorry, ich nenne ja auch keinen Namen jetzt, aber also es war obendrein dann auch noch der abschließende Marathon innerhalb eines Triathlons, eine Langstrecke. Und das war also so ein Fehler, dafür könnte ich mich heute noch ohrfeigen. Aber das war eben tatsächlich, da glaubt man dann so wissenschaftshörig, irgend so ein Quatsch, der da rausposaunt wird und der nach 4 Wochen wahrscheinlich sowieso wieder widerlegt wird. Aber das ist auch, spricht so ein bisschen das Bauchgefühl an. Man muss schon das machen, auch wo man meint, das ist für einen richtig. Ne? Das zählt vor allen Dingen eben auch für die Bekleidung.
Ja, und da gibt's ja eben auch, wie wir ja schon gesagt haben, ganz viele Meinungen einfach. Und nicht für jeden ist das eine dann richtig. Und wenn man da nicht so sehr auf sich selber hhört, sondern mal rumfragt und man hat 5 verschiedene Meinungen, dann ist das vielleicht auch nicht unbedingt das, was für einen selber das Beste ist. Mhm. Was Ausrüstung, was Verpflegung, was alles angeht. Im Sommer muss man gucken, wie empfindlich ist mein Körper der Hitze gegenüber und was kann ich meinem Körper da zumuten.
Ja.
Und ja, wie du sagst, dann muss man nicht auf das hören, was jetzt vielleicht die Freundin oder der Kollege oder sonst wer beim Laufen umsetzt, muss für einen selber dann nicht das Richtige sein.
Pia, das finde ich super, dass du das so sagst, weil das zielt ja auch auf das, was du vorher schon sagtest. Man muss auch den Mut haben, ne, seinen eigenen Stil dann auch zu machen. Ne? Das zählt auch zum Beispiel für das vorhin erwähnte Laufen mit dem Sport-BH, dass man das einfach sich trauen muss oder eben auch fürs Stilfragen. Ich denke jetzt gerade an letztes Wochenende auch Sam Laidlow, ne, der den Ironman in Rot gewonnen hat, die Langstrecke. Der hatte einen Hut auf. Ne? Wie sah das denn aus? Ne? Also gerade diese super eitlen Triathleten und der lief mit Hut. Ne? Aber du, warum nicht? Ne? Ich meine, der lief den Marathon nachher unter 2:40. Der hat recht und er hat erst recht, weil er gewonnen hat.
Ja, und trotzdem muss der Hut nicht für jeden das Richtige sein. Genau. Trotzdem kann man selber dann eine Kappe oder ein Tuch oder was auch immer dann aufsetzen, lieber.
Ja.
Genau. Und wenn wir jetzt nochmal abschließend darauf zurückblicken, was sind so deine 3 Top-Tipps oder wie fassen wir jetzt unsere Top-Tipps zusammen?
Nicht zu viel nachdenken, sich's einfach machen.
Ja.
Bei der Laufbekleidung, das kleinste Luftloch ist besser als die hochfunktionellste Membran, um es mal bildlich zu sagen. Also viel Luft an den Körper lassen.
Viel Zirkulation, vor allem Bewegung irgendwie.
Ja. Luftaustausch, vielleicht helle Farbtöne wählen, gerade so was Mützen angeht und so.
Ja, auch Oberteile. Bei Hosen, wenn die kurz sind, ist es vielleicht weniger relevant, aber gerade da, wo Stoff viel Fläche bedeckt, sind helle Töne, glaube ich, auf jeden Fall sehr wichtig.
Und wir haben jetzt immer über das Laufen bei großer Hitze so geredet, aber es gilt ja für den Sommer, also der Sommer hat ja nicht nur Hitzetage, sondern ich mal versuche für mich selbst auch immer so ein bisschen so Daumenregeln aufzustellen. Mhm. Also häufig hat man sonst zu wenig Mut. Also zum Beispiel, ich laufe immer, also so ab 10, 12 Grad laufe ich mit kurzer Hose.
Mhm.
Ne? Also oder laufe dann auch mit einem Lauf-T-Shirt. Das reicht. Ne? Der Körper ist ein Wärmekraftwerk. Und wenn wir erstmal draußen sind laufen, da wird mir nicht kalt.
Mhm.
Das, aber wie gesagt, das sind persönliche Daumenregeln, die muss sich jeder selbst machen. Denn man sieht es im Winter noch mehr, aber im Sommer sieht man es auch, dass viele Läuferinnen und Läufer zu warm gekleidet sind.
Ja.
Und zwar sobald es vermeintlich ein bisschen kühler wird oder wenn es heiß war und dann ein bisschen kühler wird, dann ziehen die gleich ein Langarm-Shirt an oder so, was man wirklich nicht braucht.
Mhm. Ja. Ja, und da steht man sich dann selber eben auch einfach wieder im Weg, weil der Körper sowieso schon Wärme produziert. Durch die Kleidung heizt sich den dann noch unnötig auf und dann kann ich eben auch nicht die Leistung erbringen, die ich mir vielleicht wünschen würde.
Mhm. Genau, ja. Aber wir können das ja mit einem Appell hier verbinden oder mit einem Aufruf, ne? Was macht ihr, die hier den Podcast hier hört? Ja. Was habt ihr für Tipps oder was ist euer absolutes Summer Must-Have oder euer bester Sommerlauftipp? Das würde ich auch gerne mal wissen.
Was ist euer Lieblingsoutfit? Wo habt ihr, habt ihr ein Lieblingsteil oder Lieblingsteile, die ihr am liebsten kombiniert zusammen? Ja. Schreibt uns das gerne mal.
So, abschließende Frage. Hast du ein Lieblingsteil? Könntest du dich für eins entscheiden?
Ich finde, es ist immer so ein bisschen die Kombination. Und also ich habe eine Hose mittlerweile, so eine Shorts von Mizuno, die ich sehr gerne trage, jetzt so im Sommer. Und habe auch einen Top, was ich schon ewig habe, was ich gerne dann dazu trage. Ja, das ist meine ein, zwei Sport-BHs. Und das ist es eigentlich immer.
Genau.
Und du?
Ja, keep it simple, ne? Ja. Also auch wirklich die einfachen Dinge. Ich habe auch so ein ganz einfaches, banales Shirt, einlagig, Laufsommershirt. Ich glaube, worin ich mich gerade verliebe, ist so ein Sommerlaufhut, also so ein Outdoor-Hut. Ich muss mal gucken, so viel habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich finde den, manche sagen zwar, der sieht ein bisschen lächerlich aus, aber das ist mir egal.
Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, jeder so, wie er mag und wie es für ihn am besten ist.
Genau.
Ja, und sich trauen vor allem.
Ja.
Ja.
Oh, Pia, jetzt sind wir doch länger als eine halbe Stunde hier zusammengesessen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch. War ein sehr schön, sehr schöner Austausch.
Kann man sich doch lange über die wenigen Teile, die man braucht, unterhalten.
Ja, und dabei sind es nur 5, wie wir am Anfang gehört haben.
Also vielen Dank und wie gesagt, wenn ihr noch Tipps habt oder eure Summer-Must-Have-Tipps teilen wollt, dann her damit und danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
So, habt ihr gehört, oder? Dann mal her mit euren Lieblingslaufoutfits für den Sommer und euren Tipps zum Laufen im Sommer generell. Also schreibt uns oder kommentiert einfach. Wir freuen uns auf euren Input und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und natürlich viel Spaß beim Laufen bei jedem Wetter.